Das ist halt das Problem, wenn ziemlich viele unterschiedliche Kanäle komische Sachen machen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast, der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Heute an den Mikrofonen zusammengeschaltet haben wir heute wieder den Ralf Sova, den Clemens Grimm und die Ann-Kathrin Schneider und ich, Ingmar Finkenzeller, also das gewohnte Team. Und wir schaffen es endlich mal wieder, in dieser Corona-Pandemie, die die Unimedizin hier und vor allem die Intensivmedizin schwer im Griff hat, mal wieder eine Folge aufzunehmen. Wir haben uns in den letzten Folgen mit den Grundlagen von einigen hypnotisch wirksamen Medikamenten beschäftigt und wollen heute auch ein schlafverwandtes Thema mal anreißen. Das ist was uns sehr am Herzen liegt und worunter wir manchmal leiden und was wir versuchen zu verbessern. Und wir wollen einfach über Schlaf selber sprechen, über Schlaf, über Schlafentzug und was uns im Krankenhaus damit beschäftigt, nämlich den Nachtdienst, den Schichtdienst in den Nächten. Es gibt Daten oder Hinweise, dass Nächte gefährlich sind, dass Schlafentzug gefährlich ist. Es gibt so ein paar Katastrophen, Tschernobyl, die Katastrophe von Three Mile Island, die Challenger und Columbia-Unfälle. Die Titanic ist in der Nacht gesunken, die Estonia ist in der Nacht gesunken, die Exxon-Valdez-Katastrophe. Das sind alles Unglücke oder Katastrophen, die mit Schlafentzug oder Nachtdienst oder in der Nacht passiert sind, was damit assoziiert ist. Das hat was, Ralf hat schon angekündigt, dass er mir in dem Punkt sofort widersprechen möchte.
Ja, ich will nicht sagen widersprechen, aber zumindest bei Challenger und Columbia ist es mir jetzt noch nicht ganz klar. Vielleicht kannst du mir das ja erläutern. Also Chernobyl ist in der Nacht gewesen und da sind viele auch, also noch andere Faktoren dazugekommen, aber wahrscheinlich auch viel schlechte Entscheidungen. Three Mile Island war, glaube ich, auch ein Computerprogramm, was eigentlich in den Zustand eines Ventils anzeigen sollte, was dann aber sozusagen nur den Knopf angezeigt hat, dass der Knopf gedrückt wurde und nicht die wirkliche Ventilposition, wenn ich das vage richtig in Erinnerung habe. Aber bei Challenger sind es für mich, in meinem Wissen, und vielleicht kannst du mich dann gleich korrigieren, sind es ja vor allem diese O-Ringe gewesen, die in den Boostern drin waren, wo einer undicht geworden ist, weil es halt kalt war und das Material halt die Hitze nicht geschafft hat und das irgendwie der kälteste Start der ganzen Space Shuttle-Geschichte war.
Genau, der Nachtdienst ins Spiel kommt, oder ist die Übermüdung des Teams der Entscheider, die sich für den Start unter diesen Bedingungen entschieden haben. Das Executive Team, das Ground Team, das gesagt hat, wir starten, da waren Leute dabei, die hatten da 23 Stunden Schichten hinter sich. Die haben 23 Stunden lang nicht geschlafen und haben dann am Ende diesen Start da durchgeführt und haben diese Entscheidung, den Start durchzuführen, in dem Zustand, den wir nach einem Dienst quasi kennen, getroffen. Und das ist auch das, was in diesen Incident Reports nach diesen Unfällen damit drin ist, dass eben der Schlafentzug, die Müdigkeit der Entscheider, den Start unter den widrigen Bedingungen durchzuziehen, gefallen ist. Und deswegen, auch wenn der Unfall selber hier bei strahlenblauem Himmel, die an die Bilder erinnert man sich vielleicht, passiert ist, ist ein menschlicher Faktor, der zu diesem Unglück geführt hat, die Müdigkeit und der Schlafentzug des Teams. Nicht der Astronauten und nicht des Designteams, aber derjenigen, die eben in diesen Entscheidungsprozess involviert waren, das Shuttle zu starten.
Okay, sehe ich ein. Jetzt musst du mir trotzdem noch Columbia erklären. Also da ist mein Stand, dass, wenn ich es jetzt schon angerissen habe, wird er ja wahrscheinlich auch eine gute Erklärung dafür haben. Im Prinzip, die Schaumstoffverkleidung reißt ab, schlägt den Flügel kaputt. Man hat es gesehen, damals aber nicht für dramatisch gehalten und dann, sag ich mal, ohne weiteres zu ändern, diesen Wiedereintritt gemacht und das wurde auch schon ein paar Mal vorher reported, dass es dieses Problem geben könnte. Ja, dann ist man wieder eingetreten und dann ist leider das ganze Ding verglüht.
Wenn ich ehrlich bin, da weiß ich es nicht.
Aha. Na gut, vielleicht ein halber Punkt für mich.
Da weiß ich es nicht.
Also
es kommt aus der gleichen Publikation, wo das da mit drin stand. die gleiche Statistik gibt es auch für Verkehrsunfälle, dass nachts einfach mehr Unfälle passieren. Das liegt nicht unbedingt nur daran, dass die Fahrer müder sind oder dass es da zu Übermüdungseffekten kommt, sondern es ist einfach dunkel und man sieht nicht so viel und man fährt halt einfach, man sieht die Kurve halt vielleicht einfach nicht und fährt dann gegen einen Baum. Aber es gibt eben eine Häufung von Unfällen in der Nacht.
Aber das spielt ja sicherlich auch rein, dass man zum Beispiel jetzt rein von sozialen Konventionen eher abends zum Beispiel Alkohol trinkt und dann halt nachts mehr betrunken ist als tagsüber, zumindest sagen wir mal, der Durchschnitt der Bevölkerung.
Ja, das ist, kann man auch mal noch eine Folge drüber machen, dass wir vielleicht mal versuchen, so aus so einer Human Factors Perspektive so Katastrophen durchzugehen. Ja, genau. Bei der Deutschen Bahn gibt es noch so eine Statistik, die haben auch Unfallstatistiken und die haben irgendwie zwei Peaks im Laufe des Tages. Einmal zwischen 13 und 15 Uhr kommt es vermehrt zu Unfällen. Das ist entweder so ein Rush Hour, da ist einfach das höchste Verkehrsaufkommen. Aber es ist auch so ein bisschen diese Mittagsschlafzeit, diese Nickerchen, wir machen mal eine Siesta-Zeit, wo man so einen Tiefpunkt hat. Und das andere ist nachts. Tief in der Nacht zwischen 3 und 4 Uhr, da gibt es auch der zweite Peak, wo es am meisten Notbremsungen gibt. Und das schreibt die Deutsche Bahn der Müdigkeit des Personals.
Aber Notbremsung dann sozusagen vom Zugführer.
Ja, genau.
Und nicht von jemand, der da eingenickert ist, aufwacht und sagt, oh, ja,
die Bremse. Der auf die Notbremse eingeschlafen ist. Genau. Was wir mit der Folge heute erreichen wollen, ist vielleicht ein paar Tipps und Tricks zu transportieren, wie wir mit unserem Schichtdienst, mit unserem Dienstsystem umgehen, was wir im Nachtdienst machen. Und dazu gehört auch so ein gewisses Verständnis, wie Schlaf an sich funktioniert, was so eine Schlafarchitektur mit sich bringt, was es für Risiken und Nebenwirkungen gibt, wenn man zu wenig schläft. Und vielleicht gibt es auch so ein paar Auswege aus der Problematik, so ein paar Konzepte, wie man vielleicht so ein Schichtsystem designen könnte. Da gibt es so ein paar Gedanken. Es wird wieder Fortbildungspunkte bei der Ärztekammer geben. Die gibt es wie immer auf der Homepage der Klinik für Anästhesiologie unter ains.umg.eu/podcast. Da gibt es für 4 Wochen, und das ist ein wichtiger Hinweis, das klappt leider nur innerhalb dieser 4 Wochen, Fortbildungspunkte, wenn man da seine EFN hinterlässt und seine Kontaktdaten, dann leiten wir das an die Kammer weiter und dann gibt es Punkte aufs Konto. Das ist der Stand der Hausmitteilung und dann steigen wir einfach mal direkt ins Thema ein.
Schlafe, was ist das eigentlich? Wie baut sich das Ganze auf? Grundsätzlich, wenn man sich mit Schlaf beschäftigt, müssen wir uns ja natürlich erstmal mit diesen physiologischen Grundlagen ganz grob auseinandersetzen. Und da muss es darum gehen, wie sind die verschiedenen Schlafphasen und Schlafstadien. Grundsätzlich kann man den Schlaf eben einteilen in, also fast jedes Lebewesen erstmal schläft, ja. Das heißt, es gibt zwar wohl Einzelberichte von Lebewesen, die irgendwie nicht schlafen. Ich habe jetzt keine genauen Beispiele, aber im Prinzip die allermeisten haben irgendeine Form von Schlaf. Es gibt da zwar Besonderheiten, zum Beispiel Delfine können nur mit einer Gehirnhälfte schlafen, mit der anderen noch weiter rumschwimmen. Wie die das genau machen, keine Ahnung, aber da gibt es auf jeden Fall Forschung dazu. Beim Menschen ist es so, der Mensch muss schlafen, sonst überwiegen letzten Endes die gesundheitlichen Nachteile die ganze Sache deutlich. Und klar, es sind unterschiedliche Bedürfnisse, wie viel jeder schlafen muss. Aber grundsätzlich durchläuft jeder verschiedene Schlafphasen und Schlafstadien, wenn er also schläft. Und pro Schlaf oder pro Nachtschlaf unterscheidet man, also werden diese 4 bis 5 Schlafzyklen durchlaufen. Und jede dieser Zyklen, die man ja inzwischen zum Beispiel auch messen lassen kann durch bestimmte Sensoren in der Smartwatch und so weiter oder am Ring, sind ungefähr so 90 Minuten lang. Und der Schlafzyklus besteht im Prinzip aus REM-Schlaf. Das ist auch sogenannter paradoxer Schlaf, weil das Schlaf ist der viele, zum Beispiel EEG-Aktivität und so weiter, des Wachseins hat. Ja, und man bewegt sich auch zum Beispiel, aber gleichzeitig ist das der Schlaf, wo man eben sehr viel träumt und trotzdem sehr, sehr tief schläft und eine hohe Wegschwelle hat. Und dann gibt es den Non-REM-Schlaf, das ist quasi alles andere, was kein REM-Schlaf ist. In der ersten Schlafhälfte überwiegt normalerweise der Non-REM-Schlaf und im weiteren Verlauf hat man dann mehr REM-Schlaf. Dieser Non-REM-Schlaf, den kann man noch weiter unterteilen in 3 Unterstadien. Und das ist eher synchronisiert, durch synchronisiertes EEG gekennzeichnet. Also das ja, wird quasi in N1 bis N3 eingeteilt. So nennen sich diese Schlafstadien und die sind sozusagen mit zunehmender Schlaftiefe ja, charakterisiert. Die werden beim Einschlafen normalerweise nacheinander durchlaufen und wie gesagt sind mit verschiedenen EEG-Aktivitäten assoziiert. Und dann wird das Ganze wieder rückwärts durchlaufen. Also man schläft ein, schläft immer tiefer und dann geht es wieder rückwärts im Non-REM-Schlaf und dann kommt als nächstes der REM-Schlaf. Und klar, diese Phasen können sich auch abwechseln, aber der REM-Schlaf kommt mehr oder weniger anschließend, wie gesagt, auch eher in der späteren Schlafhälfte. Und das ist der eigentliche Traumschlaf, wie gerade schon gesagt. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt aus dem REM-Schlaf geweckt wird, wie gesagt, eher eine hohe Wegschwelle, aber wenn man ihn dann die Person dann doch wachgekriegt hat, dann berichten die Leute häufiger über Träume eben aus diesen Schlafbereichen sozusagen. Man hat in der REM-Phase auch einen Tonusverlust der quergestreiften Muskulatur, aber typisch diese schnellen Augenbewegungen. Das ist auch der Grund, warum das REM-Schlaf heißt, also das steht für Rapid Eye Movements. Die Atemfrequenz, Herzfrequenz sind zum Beispiel erhöht während des REM-Schlafs und gleichzeitig hat man aber auch parasympathische Reaktionen, zum Beispiel eine Schlafmiosis, aber auch zum Beispiel sexuelle Erregung. Ja, also Erektionen oder sowas sind zum Beispiel im REM-Schlaf häufig zu sehen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel einer Person den REM-Schlaf nicht zubilligt in der Nacht und sie irgendwie davon abhält, in diese Phase überhaupt erst reinzukommen, dann gibt es ein sogenanntes REM-Rebound-Phänomen, wo die Leute in den nachfolgenden Nächten anscheinend diese REM-Phasen versuchen nachzuholen. Und das verdeutlicht ja eigentlich, wie wichtig anscheinend der Schlaf für den menschlichen Körper oder für alle Organismen insgesamt ist. Da gibt es auch sehr, sehr viel Forschung dazu, ja. Wie das, was das quasi auf die menschliche Funktionen im Großen und Ganzen so hat. Das Ganze übrigens ist jetzt erstmal so aus Amboss übernommen. Die haben ein ganz hübsches Kapitel auch darüber, über Schlaf. Da kann man auch bei Gelegenheit mal reinschauen und sieht dann auch zum Beispiel die verschiedenen EEG-Aktivitäten, wie das aussieht letzten Endes. Im Verlauf des Lebens ist es wiederum so, dass sich die Schlafdauer im Durchschnitt jetzt über ganze Populationen gesehen, ja, dass sie ja eher abnimmt. Also Neugeborene schlafen im Durchschnitt ja 18 Stunden zum Beispiel am Tag und im Verlauf des Lebens wird das halt immer weniger. Wobei natürlich Unterschiede zwischen Individuen da durchaus zum Tragen kommen. Also nicht jeder braucht irgendwie 8 Stunden oder 9 Stunden, aber es gibt eine gewisse Tendenz. Ja, das ist im Prinzip ganz grob einmal zu den verschiedenen Traum- und Schlafstadien.
Hattest du was gesagt dazu, dass Kinder in der Regel mehr, also längere REM-Schlafphasen haben als Erwachsene?
Nee, ich glaube nicht.
Der Anteil an REM-Schlafphasen nimmt ebenfalls mit zunehmendem Lebensalter ab. Ich glaube, bei Kindern sind es irgendwie noch etwa die Hälfte des Schlafs und bei Erwachsenen eher nur noch ein Viertel. Also REM-Schlafanteil am Gesamtschlaf.
Ja, das ist, du hattest ja schon erwähnt, Clemens, dass man das auch so ein bisschen versuchen kann zu tracken mit Uhren oder es gibt da scheinbar auch so einen Ring, den du vielleicht nachher nochmal kurz erwähnen kannst, aber die Smartwatches, die jetzt sozusagen relativ weit verbreitet sind, bieten ja sozusagen eine Möglichkeit an, da so ein bisschen was zu messen. Und ich habe das einfach mal aus Spaß mit meiner Uhr auch gemacht über die letzten 2 Wochen und mal geschaut, was da so passiert und was die mir so anzeigt. Mhm. Man muss, glaube ich, vorab sagen, dass diese Uhren und mit Sicherheit auch dieser Ring, was auch immer er kann, da nur ganz grob näherungsweise in die Richtung gehen. Also man muss sich erstmal fragen, was können die denn überhaupt aufzeichnen? Ein EEG.
Kleine Klammer dazu. Ganz kleine Klammer dazu, aber trotzdem muss man ja sagen, ne? Zum Thema unterbrechen, aber wir sind da wirklich in einem goldenen Zeitalter wahrscheinlich, was jetzt die Schlafforschung angeht. Weil man überlegt, man kann im Prinzip erst seit so und so vielen Jahren überhaupt ernsthafte Forschung zu dem Thema machen, einfach aufgrund evidenzbasierter Maßnahmen und so weiter, beziehungsweise Forschungsvorhaben. Und dann war man immer darauf angewiesen, dass die Leute quasi Self-Reporting gemacht haben. Also die haben gesagt, ja, ich habe 6 Stunden geschlafen oder ich habe 10 Stunden geschlafen. Und alles, was man gemacht hätte, um das zu messen, hat gleichzeitig auch die Schlafqualität beeinträchtigt und die Leute irgendwie genervt, irgendwelche EEG-Dinger und Blutdruck messen und Pulsoxy überall dran und so weiter. Also die ganzen Sensoren haben natürlich eher gestört und wahrscheinlich den Schlaf auch verändert. Und was man jetzt heutzutage hat, ist zwar diese noch nicht ganz perfekte Variante mit den Smartwatches oder diesen lustigen Ringen, aber man kann wahrscheinlich viel akkurater wirklich messen, wie lange und welche Schlafstadien und so weiter die Leute tatsächlich in ihrer freien Wildbahn durchlaufen.
Wollen wir mal zusammentragen, was für Parameter diese Smart Devices
messen? Das wollte ich gerade, bis Clarence mich unterbrochen hat.
Ralf,
ja.
Weißt du zufällig, was diese Parameter
Warte, lass mich kurz
überlegen. Ich trinke jetzt einfach mal 5 Minuten mein Bier und ihr macht euer...
Genau. Also, wie ich schon bereits begonnen hatte zu sagen, ein EEG kann die Uhr nicht und das wäre, glaube ich, das, was am besten wäre, aber es ist natürlich halt auch am störendsten, was sie kann. Sie kann theoretisch eine Temperatur aufzeichnen, wobei mir das nicht so viel hilft für einzelne Schlafstadien, sondern eher so für so ein Tag-Nacht-Gefühl. Die meisten Uhren können über einen Beschleunigungssensor eine Bewegung messen, also wie viel ich mich im Schlaf bewege, was ja dann auch so ein kleiner Hinweis ist, dass man sich in tiefen Schlafphasen, also der tiefe Non-REM-Schlaf, sollte man sich eigentlich so gut wie gar nicht bewegen. So wird die Uhr das auch sicherlich zum Teil so ein bisschen einkategorisieren. Atemfrequenzen können die teilweise, wobei ich mir auch nicht sicher bin, wie akkurat das ist, also das halte ich für fragwürdig.
Das geht übers Mikrofon, wenn du laut schnarchst, können die das sehr genau messen.
Ich glaube nicht, dass meine Uhr ein Mikrofon
hat. Ich glaube, das geht über die Herzfrequenzvariabilität, oder?
Ja, das wäre der nächste Parameter, den die kann, wobei auch da natürlich das nicht so perfekt ist wie ein EKG. Und dann halt manche Uhren haben noch eine Möglichkeit, die Sättigung anzuzeigen, wobei die eigentlich im Idealfall sich nicht so sehr verändern sollte. Und daraus mischte einem dann so ein Bild, aber es war trotzdem ganz interessant, sich das anzuschauen. Und vom Gefühl her hatte das, was mir diese Uhr am nächsten Tag angezeigt hatte, auch so ein ungefähres Bild davon wiedergegeben, erstens, wie lange ich ungefähr geschlafen habe und in vagen Bereichen auch, wie gut ich geschlafen habe, was aber vor allem gut gepasst hat, wenn die mir viel REM-Schlaf angezeigt hatte, waren das auch sehr traumreiche Nächte, sage ich mal. Da hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass ich relativ viel geträumt hatte. Und ähnlich wie man so sagt, die erste Nachthälfte war meistens der Teil, wo der tiefe Schlaf, der tiefe Non-REM-Schlaf war und in der zweiten Nachthälfte dann gehäuft sozusagen auch wiederkehrend dann REM-Phasen und Non-REM-Schlaf. Aber weniger tiefer Non-REM-Schlaf. Ja, war ganz interessant.
Und die Sättigung? Wie akkurat hattest du das Gefühl, dass das funktioniert über Nacht?
Also ich hoffe, dass es nicht so gut funktioniert, weil die war irgendwie teilweise gar nicht so gut. Aber das hast du ja offen erzählt. Okay, weil
das wollte ich, genau, das ist bei mir nämlich auch so. Also wenn ich meiner Uhr glauben darf, dann brauche ich dringend mal eine Nacht im Schlaflabor.
Ja,
aber ich fühle mich jetzt eigentlich... ja. Ziemlich. Also ja. Bei einem Patienten auf der Intensivstation mit solchen Sättigungen würde ich mir ernstzunehmende Sorgen machen. Ja. Vielleicht übertreiben wir auch mit den Sättigungen auf der Intensivstation. Wir sollten das nicht so viel messen.
Meinst du, alles über 80 ist gut?
Alles über 80 ist ja top. Top. Happy hypoxemic.
Ja, so, ich glaube, solange keiner Radikat wird, ist so alles gut, oder?
Genau.
Ja.
Ich messe mal auch
ja, mit. Also ich hoffe, dass das mit der Sättigung nicht so gut stimmt.
Ja, ich messe Schlaf auch mit der Smartwatch. Das ist eigentlich fast mein Haupteinsatzgebiet für meine Uhr. Tagsüber im Krankenhaus darf man es irgendwie nicht tragen und dann bleibt nur noch die Nacht und dann nutze ich da auch irgendwie da die Schlaffunktion. Ich habe jede Menge kleine Kinder zu Hause und deswegen ist für mich das Messen vom Restschlaf, den ich bekomme, irgendwie relevant. Und aber bei der App, die ich da nutze, ich benutze Autosleep, heißt das auf der Apple Watch. Also Karten auf den Tisch, das ist das, was ich benutze. Da kann man die Sensibilität relativ gut einstellen und ich habe den Eindruck, dass das, was die mir da ausspuckt, dass das relativ plausibel ist. Da gibt es noch so ein paar abgeleitete Parameter, die mir dann sagt, wie gut ich mich fühlen sollte. Und das trifft nie zu. Aber ansonsten die Zeit,
du hattest eine gute
genau, Nacht. Das steht immer auf Rot irgendwie. Ja, genau. Und ansonsten gibt die einfach Hinweise, wie viel Schlafmangel ich zurzeit akkumuliert habe. Und das sehe ich auch so.
Ist das nicht beunruhigend?
Was sagt die dir denn alles so an Parametern und welchen findest du glaubhaft?
Die sagt Schlaftiefe, versucht daraus dann irgendwie so eine Qualität auszumessen. Diese Qualität setzt sich zusammen aus der Stabilität der Schlafphasen. Also wenn ich viele Unterbrechungen habe, dann sagt die Qualität des Schlafs ist irgendwie nicht gut. die hat auch die Möglichkeit, ich sage der Uhr, jetzt gehe ich ins Bett und dann versucht die zu messen, wie lange ich brauche zum Einzuschlafen. Das passt eigentlich auch ganz gut. Das macht die irgendwie aus, wie lange ich das Handy noch in der Hand habe und wann endlich die Bewegungen aufhören. Was in dem Moment halt nicht mehr gut misst, wenn irgendwie so ein Kleinkind sich neben einem bewegt und da die Uhr triggert oder ja, da jemand drauf rollt. Aber ansonsten scheint sich das einigermaßen zu messen. Und bei mir ist halt noch Herzfrequenzvariabilität ja, noch mit drin. Das ist so der klassische Parameter, den die noch mit reinnehmen und dann eben gucken, wie sich in den Tiefschlafphasen der Herzschlag verlangsamt.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen ausführlicher als das, was Clemens und ich haben.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie Herzfrequenzvariabilität zum Beispiel macht, unsere Uhr. Also kleiner Disclaimer, wir haben so eine Garmin Fitnesswatch. Aber diese Herzfrequenzvariabilität ist ja ein sehr spannender Parameter auch für die Klinik zum Beispiel. Da gibt es ja inzwischen Studien dazu, dass man zum Beispiel Opiatbedarf während einer OP damit messen kann. Man kann damit Prognose erstellen, zum Beispiel bei kardialen Risikopatienten. Weil je niedriger diese Herzfrequenzvariabilität ist, also das ist ja quasi die Unterschiede in den verschiedenen, also die RR-Abstände, wenn man so möchte. Und die ändern sich ja normalerweise, wenn man jetzt zum Beispiel ein- und ausatmet, hat man ja diese physiologische Arrhythmie da drin. Und je weniger die ausgeprägt ist, desto schlechter ist sozusagen die Prognose, zum Beispiel für so kardiale Risikopatienten. Und gleichzeitig kann man auch zum Beispiel Opiat- oder Schmerztherapie daran anscheinend steuern und noch andere Sachen. Also das ist anscheinend so ein Forschungsfeld, was ein bisschen, also noch nicht in der Klinik richtig angekommen ist, aber wohl sehr spannend zu sein scheint.
Nur, dass ich es richtig verstanden habe, du sagst, wenn die Variabilität wenig ausgeprägt ist, ist es tendenziell eher schlecht und man müsste zum Beispiel mehr Opiate geben. Verstehe ich es richtig? Also
das je starrer das ist? Das weiß ich nicht ganz genau, muss ich gestehen. Ich habe jetzt nur gelesen, zum Beispiel, wenn die wenig ausgeprägt ist, dann ist das eher ein schlechter Prognosefaktor für deine kardiovaskuläre Prognose sozusagen.
Okay.
Also Leute, die zum Beispiel einen Herzinfarkt hatten, die haben eher wenig Herzfrequenzvariabilität und sehr starre Abfolge. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ich muss gestehen, ich bin da jetzt kein Experte in dem Feld. Ich habe nur gelesen, dass es also ein upcoming Forschungsfeld sein soll.
Wir kommen jetzt, das ist vielleicht gar keine schlechte Brücke, die wir gerade haben. Wenn wir jetzt schon so in nur Herzinfarkt gesagt hast, können wir so ein bisschen die Risiken von Schlafentzug nochmal besprechen. Was passiert,
ich wollte noch kurz was sagen.
Ja, klar, hau raus.
Clemens hatte schon gesagt, dass es unterschiedliche Menschen unterschiedlich viel Schlafbedürfnis haben und dass das nicht sozusagen nur über das Lebensalter sich verändert, sondern auch interindividuell anders ist. Und jetzt hat man bestimmt immer mal so auch lange, also in Schulzeiten noch so, ja, du bist doch so eine Nachteule und nee, Quatsch, nur früh aufstehen ist das Wahre und stell dich nicht so an. Und da gibt es, glaube ich, doch recht deutliche Hinweise, dass es eben auch unterschiedliche Chronotypen gibt, insofern als dass es sozusagen Frühaufsteher und Spätaufsteher gibt. Und man spricht da schon mal häufig von Eulen und Lerchen. Lerchen sind die Menschen, die sozusagen gerne und gut früh aufstehen. Denen fällt es einfach und die wollen dafür früher wieder ins Bett. Und es gibt Eulen, die lieber länger schlafen und einen späteren Chronotyp haben. Und das geht sogar so weit, dass sozusagen Schlafforscher sich damit beschäftigen und fordern, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber sagen, dass es sinnvoll wäre, das anzupassen an die Arbeitszeiten der Leute, wenn es zum Beispiel um Schichtarbeit geht. Also da beispielsweise Schichtarbeit in einem Autowerk, dass zum Beispiel Spätschichten eher von Eulen übernommen werden und Lerchen eher Frühschicht machen. Das bringt natürlich dann wahrscheinlich arbeitsrechtlich noch ganz andere Probleme mit sich. Aber ich finde, das ist ganz interessant und das ist, sag mal, exkulpiert auch die Leute, die sozusagen vielleicht gern Spätaufsteher sind und die sich ihr Leben lang anhören müssten, dass sie einfach nur faul wären. Das ist ja so stigmatisiert, sage ich mal. Und um das rauszufinden, was man jetzt eigentlich wirklich ist, muss man ehrlicherweise sagen, da reicht es jetzt nicht zu sagen, am Wochenende schlafe ich gern lang, sondern da müsste man tatsächlich mal eine längere Zeit, also mindestens so, sagen wir mal, in Urlaub fahren und eine Woche lang einfach dann aufstehen, wenn man aufsteht und ins Bett gehen, wenn man müde ist. Und dann, dass sich das erstmal so ein bisschen wieder akklimatisieren kann und aus dieser normalen Arbeitsaufstehzeit rauskommt. Finde ich ein ganz interessanter Fakt, der auch vielleicht irgendwann langfristig auch in der Medizin irgendwelchen Einfluss haben wird. Denn es ist halt so, dass wenn die Eule um 6 Uhr morgens auf der Station stehen muss, möglicherweise noch nicht ganz alle ihre kognitiven Fähigkeiten besitzt. Oder die Kinder, die sozusagen zur Schule gehen müssen zu frühen Zeiten. Das wird ja auch mal wieder viel diskutiert, ob das nicht vielleicht eine Stunde später anfangen sollte. Und damit sind wir jetzt auch wieder bei Ingmars Überleitung von vorhin, dass zu wenig Schlaf oder zur falschen Zeit wach sein durchaus ein paar Probleme mit sich bringt.
Ja, da gibt es ziemlich gute Untersuchungen, dass Schichtarbeit, und ich fasse jetzt Schichtarbeit einfach mal so als Problemfeld zusammen, Schichtarbeit assoziiert ist mit einer erhöhten Asthma-Rate, einer erhöhten Diabetes-Rate, einer erhöhten Herzinfarktrate. Also es sind im Prinzip alle Organsysteme, wir verlinken da auch die Studien mit in die Shownotes, alle Organsysteme funktionieren schlechter, wenn man mit Müdigkeit oder mit Schlafentzug zu tun hat. Gerade wenn man irgendwie lange Wachphasen hat, und nicht umsonst ist Schlafentzug auch eine Foltermethode, ja, was in einschlägigen amerikanischen Foltergefängnissen da durchaus angewandt wird. Das hat einfach Konsequenzen und das muss man sich bewusst sein. Und wer müde arbeitet, ist einfach nicht so leistungsfähig, wie wenn man ausgeschlafen ist. Das klingt so offensichtlich und natürlich, aber das hat Einflüsse auf das Arbeitsleben. Und das ist was wir jetzt gleich versuchen, so ein bisschen miteinander aufzudröseln, wie man damit umgeht.
Das hat letztendlich sogar noch viel mehr Einflüsse auf das Arbeitsleben und die Gesundheit und auch die, jetzt im medizinischen Sektor gesprochen, auf die Patientensicherheit, als wir das alle wahrhaben wollen. Wir kommen alle aus so einer Welt, in der, sagen wir mal gelinde gesagt, vielleicht so, ja, da muss man durch, Schlaf ist für die Schwachen. Es wird sicherlich in manchen Bereichen so ein bisschen gelebt und natürlich kann man nachts um 4 auch die Sachen machen und wer das nicht richtig macht, ist kein guter Arzt oder keine gute Ärztin. Aber es ist einfach doch so, glaube ich, dass wir als Einzelpersonen und auch die ganze Gesellschaft extrem unterschätzt, welche Risiken das birgt. Also für die Personen, die es machen müssen und für die Personen, die behandelt werden oder sich in irgendeiner Weise in der Verantwortung von den Personen befinden, die jetzt gerade nicht richtig schlafen. Es gibt diverse Studien, die sich sozusagen mit der ich meine, das, was wir in der Anästhesie und Intensivmedizin machen, ist eigentlich hauptsächlich unter Druck Entscheidungen treffen, die möglichst gut und richtig sein sollen. Und es gibt mehrere Studien, die sich mit dem mit der Fähigkeit, irgendwie richtige Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, jeder oder jede, die das schon mal gemacht hat, irgendwie im Nachtdienst oder irgendwie im Bereitschaftsdienst oder wann auch immer man nachts irgendwie Sachen machen musste, hat das, glaube ich, schon mal erlebt, dass man irgendwie dann auch stimmungsmäßig, sagen wir mal, nicht mehr ganz so in sich ruht, sondern viel anfälliger ist für, sag ich mal, Emotionen im positiven und im negativen Sinne. Und es gibt irgendwie auch Daten dazu, dass durch regionale Durchblutungsveränderungen dann unsere rationalen Entscheidungen im präfrontalen Kortex schlechter werden oder nach hinten gerückt werden und emotionale Dinge mehr Raum einnehmen. Und das es spricht ja schon genau gegen das, was wir eigentlich brauchen, wenn wir gute, schnelle und rationale Entscheidungen treffen müssen in der Nacht.
Ich finde, was dieses Problem auch noch unterstreicht, ist, ich habe jetzt hier so einen Artikel gefunden von 2009 aus dem British Medical Journal, wo die schreiben, dass in Dänemark 38 Krankenschwestern Rekompensation zugesprochen worden ist von der Versicherung, die über 20 Jahre Nachtdienste gemacht hatten und ohne relevante Risikofaktoren, also ja, die üblichen Risikofaktoren sozusagen Brustkrebs entwickelt haben. Und denen wurde tatsächlich dann, also von 78 Fällen, die sich da anscheinend gemeldet haben, wurden 38 Personen dann Rekompensationen zugesprochen. Und das Ganze basierte anscheinend darauf, dass man gesagt hat, schon 2007 hat irgendeine WHO-Subgruppe das Ganze, also Shiftwork, also Schichtarbeit, als potenziell krebserregend eingestuft. Und das muss man sich ja mal auf der Zunge eigentlich zergehen lassen, dass das quasi zusammen mit anderen, sagen wir mal, chemischen und physikalischen Stoffen auf dieser Liste steht und im hochgradigen Verdacht anscheinend ist, ja, Krebs zumindest deutlich zu begünstigen. Wenn man sich dann mal vorstellt, was wir da eigentlich machen nachts, ne? Also, dass wir da irgendwie
Du meinst das Lancet Oncology, ne?
Nee, ich habe das jetzt hier im British Medical Journal gefunden von 2009. Das ist nur so ein News-Artikel.
Ich habe es. Im Prinzip die gleiche Aussage gibt es nämlich auch nochmal 2007 Lancet Oncology. Auch genau das, was du schon gesagt hast. Das geht ja sogar so weit, dass manche populär wissenschaftliche Schlafautoren so ein bisschen sagen, jede Minute Schichtarbeit kostet dich 2 Minuten Lebenszeit.
Ja.
Als natürlich grobe Hochrechnung der ganzen Probleme, die es damit gibt.
Wobei man zum Beispiel sagen muss, ein Teil, was uns sicherlich auch am Schlaf jetzt zum Beispiel, also abgesehen von der Arbeitsperspektive, ich meine, wir haben mehr oder weniger professionell auch mit pharmakologisch induziertem Schlaf sozusagen zu tun, aber ich fand jetzt zum Beispiel auch ein Buch sehr spannend, was ich gelesen habe, das nennt sich Why We Sleep und es hat ein amerikanischer Professor geschrieben, da stehen sehr viele interessante Fakten und Sachen drin, es ist halt so populärwissenschaftlich aufgemacht. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass es jetzt im Endeffekt, also es ist so ein riesen Bestseller gewesen und so und hat quasi auch dieses Interesse auch für diese Folge jetzt so ein bisschen ausgelöst, sag ich mal. Aber was mich ein bisschen gestört hat, so akkurat, wie der das alles darstellt in seinem Buch und so nochmal überzeugend er das auch rüberbringt, da scheint es einige statistische und methodologische Schwächen zu geben in diesem Buch. Also teilweise erfindet er offensichtlich irgendwelche Daten und kürzt irgendwelche Graphen so zusammen, dass das irgendwie passt. Und er überdramatisiert anscheinend dieses Schlafproblem in Anführungszeichen. Aber was man ja gleichzeitig sagen muss, es gibt halt nicht so richtig tolle Daten insgesamt, die richtig sinnvoll belastbar wären. Ja, es gibt zwar epidemiologische Studien, wo untersucht worden ist, wie lange sollte man schlafen, um das und das, zum Beispiel irgendwie weniger Mortalitätsrate oder sowas zu haben. Aber unterm Strich muss man sagen, man ist schon noch, obwohl es viele Studien gibt, hat man viele Studien mit relativ schlechter Evidenz, also relativ schlechter Qualität der Daten. Das heißt, klar, es ist irgendwie intuitiv, wenig schlafen und Schichtdienst und so ist irgendwie schlecht. Aber so richtig super belastbar und so weiter ist das alles noch nicht. Zumindest nicht so doll, wie er in seinem Buch tut. Das wollte ich jetzt nur noch einmal anmerken, weil viele von denjenigen, die das jetzt hier vielleicht hören, werden vielleicht schon mal von diesem Buch gehört haben. Und ich dachte auch irgendwie am Anfang, okay, das wirkt alles total überzeugend und so weiter und so weiter. Aber wenn man dann ein bisschen recherchiert, scheint er doch da einige kleine Hintertürchen eingebaut zu haben, die nicht so ganz akkurat sind.
Also, falls es jemand jetzt noch nicht erkannt hat, also der Autor heißt Matthew Walker und das Buch heißt Why We Sleep und er macht da eigentlich im Prinzip, er predigt, bitte Leute, schlaft ordentlich und das ist das Wichtigste der Welt. Also sagt es sehr deutlich und auch so, dass man das Gefühl hat, okay, das ist ja furchtbar, was tue ich hier, wenn ich im Schichtdienst dann irgendwie nachts nicht schlafe oder im Bereitschaftsdienst, da sterbe ich eigentlich übermorgen. Also er macht da ein ganz... Na, radikal ist jetzt übertrieben. Er macht, also so wie sie es liest, ist das alles sehr sympathisch, aber er bezieht da eine ganz klare Position und scheinbar ist es nicht in allen Dingen genauso klar. Also wir haben auch praktisch, wir sind ja nicht selber drüber gestolpert, dass da manche Sachen vielleicht nicht ganz kohärent sind. Also da werden wir auch den Artikel verlinken, wo jemand sozusagen anderer Meinung ist oder diese Dinge aufdeckt, die er eben scheinbar nicht ganz richtig wiedergibt. Der heißt der Autor Alexei Guseis, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, und der ist scheinbar auch Neuroscientist. Ich glaube aber grundsätzlich, und das kann man dem Ganzen nicht absprechen, auch wenn das da manche Sachen nicht zu stimmen scheinen, kann man, glaube ich, nicht abstreiten, dass der Schichtdienst trotzdem eine Katastrophe, also gesundheitlich.
Nee, da gibt es ja auch viele Daten dazu, dass das grundsätzlich schlecht ist, in verschiedenen Hinsichten, so wie Ingmar ja auch gerade schon gesagt hat, aber diese Daten, ich wollte das nur einmal anmerken mit diesem Buch. Ja, dieses Buch scheint ein paar Schwächen zu haben, die auch deutlich eklatanter sind, als man jetzt so denken mag bei so einem New York Times Bestseller zum Beispiel, der irgendwie 100.000-fach gelesen worden ist. Von der grundsätzlichen Aussage, dass Schlaf wichtig ist und dass Schichtdienst wahrscheinlich nicht so toll ist, ändert das nichts, auch wenn da vielleicht die Studien erstmal falsch zitiert oder irgendwie so zitiert, dass es für ihn irgendwie noch spektakulärer sich anhört. Ja, also das kann man nicht sagen.
Da geht es ja teilweise auch um einfach normalen Schlaf und gar nicht mal so, also und wie viel jetzt wirklich richtig ist.
Ich glaube, das, was wir hier im Krankenhaus machen mit unseren Leeds-Modellen, das ist eine Extremsituation. weil unser Schlaf, wenn er unterbrochen wird, ja ziemlich nachhaltig unterbrochen wird, wenn wir aus so einem Bereitschaftsdienstmodell kommen, wo man irgendwie um 3 Uhr nachts oder um 5 Uhr morgens in den Kreissaal laufen muss und dann ja aus einer REM-Tiefschlafphase in so einen 100% Wachheits-Aufmerksamkeitsmodus wechseln muss, um den Kreissaal da adäquat versorgen zu können, oder die Typ-A-Dissektion irgendwie im Saal hat, die dann eben nicht auch Rücksicht nehmen kann auf die Schlafphasen des Anästhesisten oder des Behandlungsteams. Das ist das eine, Bereitschaftsdienst, wo man eben da aufwachen muss. Und das andere Extrem ist eben das Schichtsystem auf den Intensivstationen, wo man üblicherweise mehrere Tage hintereinander dann eben komplette Nächte durchmacht. In der Station, wo wir also 3 von 4 hier arbeiten, sind unsere Nächte üblicherweise 8 Stunden lang, und auf Intensivstationen ist es bei uns nicht vorgesehen, dass man da Ruhephasen hat. Klar kann man sich mal hinsetzen, einen Kaffee trinken oder eine Pause machen, aber das ist nichts mit Hinlegen und das ist nichts mit Powernap, sondern das ist eigentlich gedacht, 100% die gleiche Leistungsfähigkeit wie tagsüber abrufen zu können und verfügbar zu sein. So ist Intensivmedizin hier gedacht. Und das kostet körperlich einfach einen Preis. Und ich glaube, da braucht man Strategien, wie man mit dieser Art von Schlafmangel oder mit dieser Art von körperlichen Belastung umgeht. Und vielleicht wollen wir das als nächstes machen. Ist das unser nächster Punkt?
Was uns auch interessieren würde, ist natürlich jetzt, wie die Hörerinnen und Hörer in ihren eigenen Kliniken, wie das organisiert haben. Also mich würde das zum Beispiel interessieren, wie jetzt in anderen Kliniken der Schichtdienst organisiert ist oder der 24-Stunden-Dienst, oder gibt es einen 24-Stunden-Dienst? Oder gibt es da andere Modelle, die vielleicht potenziell besser sind sogar, als ja, das, was wir machen. Also wir haben zum Beispiel im OP, haben wir einen 24-Stunden-Dienst, da sind also inklusive Oberarzt, Oberärztin und so weiter 24 Stunden lang im Haus und machen tagsüber ihre normale, in Anführungszeichen, Schicht im OP und gehen dann ab 16:30 Uhr, je nachdem, in den Bereitschaftsdienst, was jetzt nicht unbedingt immer tatsächlich dann heißt, dass man komplett in Bereitschaft ist, aber naja, und auf der Intensivstation manchmal schon. Und auf der Intensivstation ist es eben so, dass es auch abhängig ist von dem Wochentag. Also zum Beispiel am Wochenende haben wir deutlich längere Schichten mit teilweise bis zu 13 Stunden, je nachdem auch, wie die Übergabe und so weiter dann abläuft. Und auch die, sagen wir mal, 8,5 Stunden, die man normalerweise hat, werden ja oft auch noch ein bisschen verkompliziert, in Anführungszeichen, durch die morgendlichen Visiten. Also es ist nicht immer so, dass man absolut pünktlich dann auch da rauskommt. Wobei das, also es wird schon versucht, das muss man schon sagen, aber mich würde zumindest interessieren, und euch wahrscheinlich auch, wie das in anderen Kliniken aussieht und vielleicht sogar bei Leuten, die irgendwie im Ausland arbeiten. Ich weiß nicht, ob wir wen haben, die zuhören, aber wir würden uns da bei Twitter oder die üblichen Kommunikationswege freuen, wenn man da mal eine Rückmeldung bekommt.
Was wir nämlich suchen, ist eigentlich eine Lösung. Ob es irgendwie ein System gibt, was körperlich und psychisch besser verträglich ist als das, was ansonsten nur so bei uns üblich ist. Wenn es da einen Hinweis gibt, dann versuchen wir das hier zu implementieren. Das ist so ein bisschen die geheime Agenda hinter diesem Podcast.
Ja, und insbesondere die Patientensicherheit auch. Also ich meine, das ist ja nicht nur für einen selber gut, wenn man nachts nicht total verballert ist, sondern gerade auch die oder der Patient. Zum Patienten haben wir auch was davon, wenn man jetzt als Arzt oder Ärztin da rationale, sichere Entscheidungen auch treffen kann und nicht völlig verstrahlt, Anführungszeichen, in der Gegend rumläuft.
Also, wo du gerade Patientensicherheit sagst, ein kleines bisschen, das löst das Problem nicht, aber in Australien, irgendwie in, ich glaube Queensland war das, da gibt es für Leute, die Nacht durchgearbeitet haben oder schon lange im Dienst sind, die kriegen dann andere Hütchen, also so eine andere OP-Haube. Damit jeder sieht, der oder diejenige ist jetzt gerade nicht mehr wirklich, also wirklich, wird wirklich gemacht, ist nicht mehr richtig online, und da gucken wir mal lieber zweimal hin, was die Person macht. Also ich finde es klingt im ersten Moment lustig, aber ich finde es gar nicht so unsinnvoll, weil dann weiß jeder, oh, der ist jetzt vielleicht ein bisschen schon durch den Wind. Weil, also ich kann das aus meiner Erfahrung extrem bestätigen, dass ich in Nachtdiensten auf der Intensivstation schon manche wirklich nicht so klare Entscheidung getroffen habe, wo ich einfach merke, also wie kann ich denn so einen Scheiß denken? Also das merkt man schon, dass man da ganz schön eingeschränkt ist kognitiv.
Ja, wenn man vor allem im Nachhinein nochmal drüber nachdenkt, wenn man ein bisschen fitter ist und sich dann fragt, was habe ich da eigentlich gemacht?
Ja, bei uns auf der Intensivstation ist zum Beispiel üblich, dass nachts die Briefe, also wir machen so fortlaufende Briefdokumentation und das macht bei uns halt der Nachtdienst. Und wenn man, also wenn ich Briefe irgendwie nachts um zwischen 3 und 5 Uhr schreibe und die mir irgendwie ausgeschlafen tagsüber wieder anfange durchzulesen, dann wundere ich mich, wer das da formuliert hat, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das war. Also das merkt man. Das geht einfach, das geht nicht gut. Der wird zwar fortgeführt, der Brief, aber das ist dann trotzdem nochmal erheblicher Aufwand, das tagsüber lesbar zu machen.
Du wirst dann nebenbei trotzdem noch durch irgendwelche Dinge, die dann klinisch sind, unterbrochen.
Ja, das ist jetzt ein anderes.
Dass du deine volle Aufmerksamkeit dahin bringen könntest.
Das ist das mit der Aufmerksamkeit ist nochmal ein anderes Problem, ist nochmal eine andere Episode, wie man mit Aufmerksamkeitslenkung, Aufmerksamkeitssteuerung irgendwie umgeht.
Ja,
diese mit dem Dienstmodell, da gibt es auch noch so ein, was ich noch loswerden wollte. Im Englischen heißt das On-Call, wenn man in Bereitschaft ist. Irgendwie, oder das ist das, was die im angelsächsischen Raum haben, dazu sagen, wenn man irgendwie nachts einsatzbereit sein muss. Und da gab es eigentlich auch so eine Wendung oder eine Veränderung, dass On-Call ja eigentlich das ist, was unser Bereitschaftsdienst ist. Aber das hat sich in den letzten Jahren auch semantisch gewandelt, dass man jetzt als On-Call eben nicht jemanden versteht, der in seinem Zimmer liegt und auf den Anruf von der Station wartet, um dann per Akklamation ein Problem zu lösen, sondern ein On-Call ist üblicherweise eben die komplette Schicht verfügbar, wach und ansprechbar. Und wenn du in der Notaufnahme der On-Call bist, dann bist du einfach dort und sonst nirgends. Ja, und das ist einfach eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte, die das, ja, auch das Vokabular, Stichwort Bereitschaftsdienst oder to be on call, so verändert hat, dass es jetzt einfach anders funktioniert, als es früher gedacht war.
Ich habe noch eine schöne Erklärung, Ingmar, warum du deine Briefe am nächsten Tag nicht mehr verstehst. Und zwar gibt es da ein Nature Paper von 2011. Das heißt Local Sleep in Awake Rats.
Vielen Dank für den Rattenvergleich.
Ja. Und zwar hat ein Herr Tononi in Wisconsin-Madison Tierversuche an Ratten gemacht. Man hat die auch durch Stimuli wachgehalten, also wechselnde Bilder und Lichter. Und die hatten implantierte Elektroden, die ein kortikales EEG abgeleitet hatten. Und die haben gefunden, dass sich, je länger die Ratten wachgehalten werden, sich einfach Bereiche selektiv ausschalten. Also Hirnregionen oder scheinbar auch einzelne Neuronen schalten sich einfach aus. Und es wird mehr, je länger die wach blieben. Und gleichzeitig stieg auch die Fehlerrate bei Testaufgaben um 38%. Also die mussten im Prinzip ihre Sugar Palate Reaching Tasks vollführen. Aber das
so wie
sozusagen laut den Autoren, jetzt ist das halt ein Hinweis dafür, warum man sich sozusagen so neben der Spur fühlt und vor allem auch intellektuell einfach deutlich reduzierte Qualität an Entscheidungen trifft, weil man einfach, also intellektuell und auch motorisch einfach nicht mehr gut funktioniert, weil einfach ein Teil des Gehirns schon gesagt hat, tschüss,
ja, ich gehe jetzt. Also Ratten, was ich jetzt mitnehme aus dem Kommentar ist, dass Ratten so sind wie Delfine, so ein bisschen, schlafen mit Teilen des anderen, also mit nicht genutzten Teilen des Gehirns.
Nicht, ich glaube, bei den Delfinen ist es halt so, weil die halt, naja, wenn die halt einschlafen, dann sind die halt tot. Die müssen ja ab und zu mal auftauchen. Aber bei Ratten ist es nicht so, dass, also so habe ich es verstanden, das hat nichts, das ist nicht physiologisch, sondern das ist ein Aufgabeprozess des Gehirns sozusagen. Ich kann nicht mehr, ich mache jetzt Schluss.
Ja, okay, dieses Gefühl kenne ich auch.
Ja. Und wahrscheinlich irgendwie dein Cortex wahrscheinlich auch an manchen Stellen. So im Nachtdienst.
Fall. Auf jeden Fall.
Aber ist krass, finde ich.
Ich wollte euch fragen, wie ihr mit dem Modell Bereitschaftsdienst umgeht. Also wenn ihr wisst, ihr habt jetzt irgendwie so einen langen OP-Dienst, eine Strategie, wie ihr euren Tag gestaltet, wie ihr euch darauf vorbereitet. Gibt es was, was ihr am Vorabend schon macht? Erzählt doch mal.
Beim Bereitschaftsdienst tatsächlich mache ich nichts anders als sonst, also bei den Dienst, die wir im OP haben, wo man ganz normal morgens um 7.30 Uhr hinkommt, da gehe ich ganz normal um, also gehe ich abends ins Bett ganz normal wie sonst auch und hoffe, dass ich am nächsten Abend im Bereitschaftsdienst nicht ganz so spät ins Bett komme. Aber wenn ich weiß, dass ich Nachtdienst habe oder in Nachtdienste gehe, versuche ich halt schon am Vorabend möglichst lange wach zu bleiben. Und
ich würge dich an der Stelle nochmal ab.
Ja, unterbrech mich.
Ich will wissen, wie du durch deinen Bereitschaftsdienst durchkommst. Zum Modell Nachtdienst kommen wir gleich. Also du machst erstmal am Vorabend nichts anders.
Mhm.
Du kommst morgens um 7.30 Uhr an, arbeitest dann deinen Saal ab.
Mhm.
Wie geht dein Tag dann weiter? Ich möchte wissen, wie du es schaffst, 4 Uhr morgens noch zu funktionieren.
Das frage ich mich manchmal gar nicht. Nein, nee, das frage ich mich manchmal tatsächlich selber, wie das funktioniert, wenn man wirklich von morgens 7.30 Uhr bis teilweise ja wirklich nachts mehr oder weniger ohne größere Unterbrechungen oder Ruhepausen im Saal ist und einen Patienten nach dem anderen betreut. Ich finde, es funktioniert gut, solange man was zu tun hat. Wo es dann schwierig wird, sind dann so Punkte, wo man, die Narkoseeinleitung ist gelaufen, es ist mitten in der Nacht und ich weiß, ich sitze jetzt hier nochmal 1, 2, 3 Stunden und habe nicht so viel aktiv zu tun, außer aufzupassen, dass alles in Ordnung ist. Das, finde ich, ist der Punkt, wo es ein bisschen schwierig wird.
Was machst du dann?
Musik finde ich immer relativ hilfreich. Also ich finde immer ganz gut, wenn die Chirurgen Musik laufen haben. Das finde ich oft hilfreich. Aufstehen, rumlaufen.
Gibt es da eine bestimmte Musik? Eine Typmusik?
Nee, eigentlich nicht. Schlager muss nicht unbedingt sein.
Okay, aber Musik laut, Musik leise?
Das entscheiden ja im Endeffekt oft ja die Chirurgen.
Warum eigentlich? Ne?
Das ist eine gute Frage.
Die haben doch stabile Handschuhe, die können nichts tun.
Aber das ist tatsächlich, ich brauche wo ich ein bisschen zuhören kann, das finde ich ganz gut.
Mhm.
Und
muss man den Chirurgen nicht zuhören, ne?
Ja, das auch. Mal nicht die ganze Zeit sitzen, sondern auch mal aufstehen, mal rumlaufen, sich unterhalten, finde ich auch hilfreich, wenn man nicht ganz alleine da hinter dem OP-Tuch sitzt und vielleicht noch die Pflegekraft bei einem sitzt, man sich unterhalten kann, das ist auch relativ hilfreich, finde ich. Ja.
Das waren für mich immer die härtesten Narkosen. Irgendwelche laparoskopischen Blinddärme irgendwie, wo der Patient nicht so richtig kritisch krank ist. Und dann ist es dunkel, der Saal ist gedimmt, man ist selber schon müde. Alle arbeiten so stumm vor sich hin und versuchen nicht irgendwie klarzukommen. Aber das ist irgendwie die Herausforderung, da klarzukommen. Trinkst du Kaffee im Nachtdienst?
Ich gehöre ja zu der seltenen Sorte Anästhesist, der keinen Kaffee trinkt.
Okay.
Mate-Tee.
Mate, hilft. Okay.
Mhm.
Machst du es auch, wann nimmst du den zu dir?
Ich habe keine spezielle Uhrzeit, wo ich dann sage, bis dahin trinke ich es nicht mehr. Ab da trinke ich es nicht mehr, das nicht. Mhm. Wenn ich Zeit habe, was zu trinken, meistens. Aber eher so in den frühen, so kurz nach Mitternacht, 1, 2 Uhr, sowas, ist immer der Punkt, wo man dann so ein bisschen so den Müdigkeitsdip hat, sozusagen.
Mhm.
Da finde ich das immer ganz gut, nochmal aufzustehen, was zu trinken, vielleicht mal kurz ausgelöst zu werden. Aber Kaffee, bin ich ja kein Kaffeetrinker, deshalb kann ich da nicht mitreden an der Stelle.
Cola.
Trinke ich auch nicht.
Wenn du sagst Mate-Tee, ist es dann warm oder kalt? Also trinkst machst du den richtigen...
Kommt drauf an, was ich zur Verfügung habe, sowohl als auch.
Den Edelstahl-Strohhalm und ich habe vergessen, wie das heißt. Ralf, du hattest auch noch was.
Ja, ich wollte nur einen kleinen ergänzenden Einwurf machen, wenn in so einer Situation, wo es dunkel im Saal ist, irgendwie auch nicht viel Action, sage ich mal, und wo man dann halt zur Ruhe kommt und dann die Müdigkeit einen ja ganz besonders trifft, dann stelle ich mir, aber da gibt es unterschiedliche Philosophien, aber die Alarme besonders eng vom Narkosegerät und von der Überwachung.
Ja, das finde ich total wichtig. Bei uns im OP ist es immer noch Tradition, dass der Viertdienst, das ist unser jüngster Dienst, dass der verantwortlich ist, Essen zu bestellen. Und also was mich immer fertig gemacht hat, ist, wenn man sich irgendwie so eine, ich sag mal, die Sucuk-Pizza, einer namhaften großen Pizzakette, bestellt. Und wenn man die um 3 Uhr nachts isst, das gibt mir immer den Rest. Weil was mir das dann...
Es gibt aber auch tagsüber den Rest.
Ja, vor allem so kalte Sucuk-Pizza um 3 Uhr nachts. Also was mir das dann vor allem nicht mehr ermöglicht, ist, wenn man dann ins Bett darf, dass man dann einschläft. Habt ihr da was?
Dass du nicht mehr einschlafen kannst.
Ja, jetzt. Genau.
Also ja, da gibt es ja auch Meinungen zu. Aber da kommen wir am Ende nochmal drauf.
Ja.
Oder? So Schlaftipps.
Schlaftipps, genau, da kommen wir am Ende nochmal dazu. Wie geht ihr, Clemens und Ralf, wie geht ihr mit so Bereitschaftsdiensten um? Macht ihr irgendwas anders in eurem Ablauf?
Ich muss sagen, bei den Bereitschaftsdiensten insgesamt, also die haben mich, das ist ja jetzt schon anderthalb Jahre, nein, nicht ganz her, aber die haben mich unterm Strich, zumindest in meiner Erinnerung, weniger belastet als jetzt zum Beispiel diese Nachtdienste auf der Intensivstation. Einfach, weil es immer wieder ist. Ja, also man geht nach Hause und man weiß, heute Abend wieder in die Nacht. Ja, und übermorgen wieder in die Nacht. Und bei den 24-Stunden-Diensten, die sind, können wirklich unangenehm sein, aber die sind dann vorbei. Und ich kann damit irgendwie, kann ich besser nochmal umgehen, in Anführungszeichen.
Das heißt, du ziehst einfach durch, hast am nächsten Tag deinen kompensationsfrei und gehst dann abends einfach wieder ins Bett und dann bist du in deinem alten Rhythmus wieder drin.
Ich habe das sogar so gemacht, dass ich beim 24-Stunden-Dienst, irgendwann kommt man ja dann doch mal ins Bett, sagen wir mal um 4 Uhr nachts meinetwegen. Ja, Ralf guckt jetzt so ein bisschen irritiert. Manchmal kann man in Göttingen ins Bett gehen. Und weil es, man muss ja auch, sagen wir mal, die rechtlichen Aspekte dabei mal betrachten. Das ist ein Bereitschaftsdienst. Das bedeutet ja, dass man nur so und so viel Prozent tatsächlich auch aktiv arbeiten darf, ja, rein rechtlich. Und wenn man das zum Beispiel nicht macht und irgendwie mehr macht, als man eigentlich dürfte, dann hat das ja auch haftungsrechtliche und auch verkehrsrechtliche und so weiter Konsequenzen. Jetzt, wenn man hinterher dann nach Hause fährt und irgendwie über die Schulklasse drüber fährt zum Beispiel, dann ist das schon nicht so gut, ja, wenn man dann vorher irgendwie die ganze Nacht durchgearbeitet hat, um es mal so ganz platt zu sagen, im wahrsten Sinne. Aber was ich eigentlich sagen will, also ich habe, mich dann teilweise nachts um 4 hingelegt und habe dann aber bin dann liegen geblieben an den Wochentagen, weil da will ja morgens keiner den Pieper von dir haben, weil der Bereitschaftsdienst, der nächste, geht ja letztlich erst nachmittags wieder los und dann habe ich da teilweise bis 11, 12 Uhr im Bereitschaftsdienstzimmer geschlafen, bis dann irgendjemand an die Tür geklopft hat und gesagt hat, jetzt mal Schluss hier, wir müssen jetzt mal das Bett machen oder so für den nächsten, der abends kommt. Das, finde ich, klappt ganz okay, weil dann hat man irgendwie doch noch so von 4 Uhr bis 6, von 4 Uhr bis 10 Uhr, also 10 oder 6 Stunden, auch nochmal die Augen zugemacht und hat sich so ein bisschen, sagen wir mal, rekompensiert. Und ich finde, das braucht man auch total. Wenn man wirklich bis 4 Uhr nachts durchgearbeitet hat, dann hat man schon, also dann weiß man schon, was man gemacht hat.
Könnt ihr im Bereitschaftsdienst gleich, wenn ihr ins Bett geht, euch hinlegen, Augen zu und schlaft ein? Oder habt ihr Schwierigkeiten, dann einzuschlafen und braucht erstmal noch so ein bisschen Zeit, um runterzukommen?
Ich glaube, also wenn ich so ein bisschen zurückdenke, habe ich eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Je mehr Bereitschaftsdienste man mitmacht und je klarer ist, welche Rollen und welche Aufgaben man hat und wo die eigenen persönlichen Grenzen liegen, desto leichter ist es mir gefallen, einzuschlafen. Also wenn das Telefon klingelt, hat man irgendwann hoffentlich nicht mehr das Gefühl der völligen Panik und Überraschung, dass man eben jetzt eine unlösbare Aufgabe hat und es ist mitten in der Nacht und man ist völlig alleine, sondern dass man so ein gewisses Selbstvertrauen hat, dass man die nächste Situation schon meistern wird. Und das ermöglicht mir zumindest das Einschlafen deutlich besser. Ich habe gewisse Rituale, die ich nutze zum Einschlafen, also es ist irgendwie völlig klar, ohne Zähneputzen schlafe ich nicht ein. Und egal, ob es 4 Uhr nachts ist oder 8 Uhr abends, dann muss irgendwie Zähne geputzt werden. Das gehört dazu, um für mich gedanklich irgendwie runterzukommen. Es gibt Atemtechniken oder so ein bisschen autogenes Training, dass man sich irgendwie nochmal runterholt. Ich weiß, dass Clemens zum Beispiel so ein Headspace Pro-User ist. Da hat jeder so ein bisschen seine eigene Variante. Also ich glaube, dass man sich Rituale antrainiert, dass man sich so konditioniert. Bett bedeutet schlafen. Man geht da nicht noch irgendwie die Twitter-Timeline durch, sondern wenn man irgendwie im Bett ist, dann ist man im Bett. Und das bedeutet dann auch für deinen Körper emotional und psychisch, physisch schlafen. Das war für mich wichtig. Aber ich schlafe sicher nicht so tief und nicht so erholt wie zu Hause. Weil ich immer wie der Delfin mit einer Hirnhälfte aufs Telefon und auf den Pieper höre.
Ja, also ich finde das, was du gesagt hast, immer dieser Zugewinn an Sicherheit, den man vielleicht über eine Zeit hat, der dann irgendwo, also am Anfang ist ja jetzt sagen, der erste Bereitschaftsdienst ist ja so, ist mein reines Nervenkostüm. Das ist ein Faktor, aber bei mir ist es trotzdem so, dass es einfach, auch wenn ich jetzt in den meisten Diensten irgendwie jetzt das Gefühl habe, ich habe eine grobe Idee von dem, was ich da mache, es ist trotzdem so, dass es immer wieder Momente gibt, wo ich im Bett liege und denke so, ja, ich bin müde, ich bin kaputt, aber ich schlafe jetzt irgendwie trotzdem nicht ein. Ich glaube, da spielen auch viele andere Faktoren noch eine Rolle. Ist einfach auch ein fremdes Bett. Das weiß man auch, dass man sozusagen, wenn man irgendwo anders ist, dass man eine erste Nacht in einem fremden Bett eigentlich, also gibt es auch Daten zu, dass du da einfach per se schlechter schläfst und dein Gehirn nicht so weit wegrauscht, wie wenn du in deiner gewohnten Umgebung bist mit gewohnten Gerüchen, die du zwar aktiv nicht wahrnimmst, aber unterbewusst.
Was da zum Beispiel hilft auf der Seite, ist, wenn du zum Beispiel einen Schlafsack hast. Wenn du nicht in der Krankenhauswäsche schläfst, sondern in deinem Schlafsack.
Hast du was mitgenommen?
Das hab ich gemacht, ja.
Ein MRSA-Schlafsack.
Ja, ein MRSA-Schlafsack. Also es muss ja kein irgendwie großer Down-Schlafsack sein, sondern es reicht irgendwie so ein, was weiß ich, Down-Baumwoll-Schlafsack, den du auch sonst irgendwie im Hostel oder sowas benutzen würdest oder auf der Alpenvereinshütte. Aber das ist irgendwie dein persönliches Stück Bettzeug und Zuhause, was du irgendwie mitnimmst.
Kuscheltier wäre auch eine Möglichkeit.
Kuscheltier, genau.
Was ich trotzdem erschreckend finde an diesem Thema ist, dass wir uns überhaupt darüber unterhalten müssen. Ja, weil ich finde, eigentlich sind 24-Stunden-Dienste, irgendwie klingt das so archaisch. Ich finde, das klingt so wie düsterste 80er-Jahre-Romantik in Anführungszeichen. Heutzutage.
Die wären froh, dass wir über 24 Stunden sprechen und nicht über.
Ja, ja, natürlich.
36 oder sowas.
Aber.
Da lernt man ja
auch. Man muss ja überlegen, viele andere Branchen, die ja damit einhergehen könnten, dass viele Menschen gleichzeitig zu Schaden kommen, also nehmen wir mal Luftfahrt oder Verkehrswesen oder sowas, haben ja ganz strenge Regularien, was sie machen müssen, wenn sie diese oder jene Lenk- oder Flugzeit überschritten haben. Und da gibt es ja dann immer diese lustigen Stories, dass der Hubschrauberpilot plötzlich mitten im Flug einfach auf dem Feld landet und sagt, so, jetzt ist Schluss, ich darf nicht weiterfliegen. Seht zu, wie er von hier weiterkommt. Oder der LKW-Fahrer, der dann halt sich auf der Autobahn, auf dem Zubringer da irgendwo stapelt mit den anderen, weil sie einfach nicht weiterfahren dürfen und es natürlich auch nicht genug Parkplätze gibt und so weiter. Aber bei den Ärzten und Ärztinnen ist es irgendwie nicht angekommen, in Anführungszeichen. Also bei den Pflegekräften natürlich genauso, wie eigentlich bei niemandem im Krankenhaus ist es so richtig angekommen, dass es da eigentlich,
oder Rettungsdienst, Feuerwehr.
Oder beim Rettungsdienst, ja genau, also bei dem medizinischen Personal, dass es da im Prinzip eigentlich eine gute Studienlage dazu gibt, dass man nach so und so vielen Stunden einfach nicht weiterarbeiten sollte. Auch im Sinne seiner Patienten. Und das ist irgendwie tragisch, dass das wirklich nur langsam durchsickert sozusagen und noch nirgendwo, zumindest nicht in Deutschland, so richtig gelebt wird, wenn man ehrlich ist.
Wir mussten aus technischen Gründen gerade hier nochmal unsere Audioverbindung neu koppeln. Es hat zu fies geknackt und geknirscht, es war unerträglich. Wir nutzen den Neustart, um rasch hier ein Codewort einzupflegen. Ich halte Schichtdienst für angemessen. Schichtdienst ist das erste CME-Codewort. Und Ralf hatte noch einen kurzen Hinweis, wie das bei der Feuerwehr zu diesen 24-Stunden-Dienst eigentlich gekommen ist. Der geschichtliche Blick sozusagen.
Also eigentlich wollte ich rausfinden, wieso das angefangen hat, dass wir das als Ärzteschaft machen. Ich hatte mal eine verrückte Geschichte gehört, dass das irgendwie auf einem Chirurgen basieren würde, der der Meinung war, dass man halt immer da sein muss, um guter Chirurg zu sein, und das aber halt nur mit Hilfe von viel Kokain geschafft hat. Ich konnte das aber so jetzt nicht irgendwie mit Quellen nochmal belegen, also deswegen ist das vielleicht auch einfach nur so ein Urban Myth. Was ich aber dabei gefunden habe, ist, wie das dazu kam, dass das bei der Feuerwehr teilweise auch Usus ist, also zumindest bei den Berufsfeuerwehren ist es, glaube ich, an vielen Orten so, dass die halt immer noch 24-Stunden-Schichten haben. Und zwar hat das Ganze wohl so angefangen zu einer Zeit, als es noch Feuerwehrkutschen gab, also man Pferde hatte, haben natürlich die Pferde da in der Feuerwache auch, sag ich mal, gewohnt und die, um die müsste sich auch jemand kümmern. Und so war das sozusagen so eine Art Symbiose, dass die jungen Männer, die dann damals zur Feuerwehr gegangen sind als Feuerwehrmann, das war wohl zu dem Zeitpunkt kein besonders angesehener Beruf und auch kein besonders gut bezahlter Beruf, aber man hatte dann eben als Feuerwehrmann eine Unterkunft. Und die haben einfach dort gewohnt und insofern waren die halt mehr oder minder immer im Einsatz und vor allem auch nachts, weil irgendwer musste sich ja nachts um die Pferde kümmern und so sind die dann zu ihren 24-Stunden-Schichten gekommen.
Bei den Amis heißen sie ja immer noch Residents im Krankenhaus, ne? Wahrscheinlich auch nicht ohne Grund.
Die Feuerwehrmänner.
Nee, die Ärzte.
Ja, dann lass uns doch an der Stelle den Schwenk zum Schichtdienst machen und was so unsere Tipps und Tricks sind, wie wir mit Schichtdienst umgehen. Wenn sich irgendwie so ein 4-5 Tage langer Nachtdienstblock abzeichnet, wie wir damit klarkommen, was unsere Tipps und Techniken sind, da reinzukommen. Clemens, willst du diesmal anfangen? Stell dir vor, du hast einen Morgen-Nachtdienst. Wie bereitest du dich darauf vor?
Schon mal schlechte Laune kriegen, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich jetzt ab morgen Nachtdienst hätte zum Beispiel, würde ich, oder habe das jetzt schon so gemacht, dass man 1-2 Tage vorher schon versucht, ein bisschen länger wach zu bleiben, als man das normalerweise machen würde, und ein bisschen mehr schon in die Nacht reinlebt, ohne jetzt natürlich die Nächte schon durchzumachen, so wie das ja dann leider die nächsten Tage dann sein würde. Und dann auch möglichst versuchen, morgens irgendwie schon mal lange zu schlafen. Und im Idealfall kann man sogar vor dem Schichtbeginn nochmal sich eine Stunde hinlegen und nochmal versuchen, ob man da vielleicht nochmal eine Mütze Schlaf bekommen kann. Ja, kleiner Lifehack ist noch, sich Cold Brew vorzubereiten. Das ist zwar, fällt wahrscheinlich unter pharmakologische Intervention, aber Koffein funktioniert ja dann doch schon in gewisser Hinsicht ganz passabel, zumindest für eine kurze Zeit. Und ich finde, Cold Brew ist ein gutes Zeug, was einen gut wach halten kann nachts, weil es schön kalt ist und man das in relativ großen Mengen auch von vornherein vorbereiten kann. Wir haben da mal einen kleinen Link in den Shownotes sozusagen. Also einen kleinen Link in den Shownotes. Kaffee, ne? Das ist kalter Kaffee, ja klar. Also Cold Brew ist nichts anderes als irgendwie so und so viel Gramm Kaffee, grob gemahlen, so grob wie es geht, und dann einfach Wasser drauf. Und dann stellt man das 18 bis 24 Stunden, je nachdem wie hart man es so braucht, in den Kühlschrank. Und das hat deutlich mehr Koffein, als man sich das so vorstellen will. Und das ist wahrscheinlich auch nur eine Sache, die also kurzfristig irgendwie helfen kann. Aber ja, also das ist dann, wenn es wirklich ganz schlimm wird in der Nacht, kann man sich mal so ein 0,3er Glas Cold Brew reinziehen. Aber ja, das hilft auch nicht lange, muss man gestehen. Ansonsten, ich mache jetzt eigentlich an den ersten Tagen dann nicht so viel anders. Was ich für die Nächte, also dann nicht Nächte, also nach den Nächten habe, ist eine Schlafmaske zum Beispiel, weil das Schlafzimmer ist jetzt nicht komplett dunkel und tagsüber, ja gut, ist halt hell, das ist nicht so förderlich, finde ich, fürs Schlafen. Und ansonsten versuche ich möglichst auch alle Elektrogeräte, alles was irgendwie Licht oder blinkt oder piept oder sonst was, am Tag danach dann zu verbannen und dann wenigstens tagsüber schlafen zu können. Aber traditionellerweise funktioniert das natürlich an der ersten oder nach der ersten Nacht nicht so richtig toll, weil der Körper einfach noch nicht im Modus ist. Da gibt es auch Cochrane-Analysen dazu, was jetzt zum Beispiel pharmakologische oder nicht pharmakologische Interventionen angeht, um so Schichtdienste irgendwie erträglicher zu machen. Und man hat einfach festgestellt, ja, so richtig viel Tolles gibt es da nicht. Es gibt da Ansätze zum Beispiel mit Tageslichtlampen oder Einnahme von Melatonin zum Beispiel. Da wurden dann auch untersucht, ob es zum Beispiel was bringen würde, sich mit Schlaftabletten nach der Nacht in den Tagesschlaf zu bringen. Und all das, abgesehen von Melatonin und Tageslichtlampen, hat eher keinen Effekt gezeigt, zumindest keinen positiven. Und ich glaube, zu Melatonin kann Ingmar mehr sagen.
Ja, ich persönlich nutze Melatonin, um meinen Tag-Nacht-Rhythmus in so einer langen Phase umzustellen. Ich nutze das, also ich mache das im Prinzip genauso wie Clemens, dass wenn ich
vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was das überhaupt noch mal ist.
Ja, Melatonin, Handelsname Zirkadin, ist eigentlich ein Hormon, was bei uns in der Zirbeldrüse gebildet wird, wenn eben das Licht ausgeht, ja. Und sie soll dem Körper signalisieren, dass es jetzt eben draußen dunkel ist und Zeit zu schlafen und dass eben diese Schlafregelkreise aktiviert werden. Das gibt es seit noch nicht so ganz langer Zeit, seit 2-3 Jahren, glaube ich, in Tablettenform, was man sich ja mit einem Arztausweis kaufen kann. Oder wenn man mal irgendwie in den USA ist, dort auch im Supermarkt einfach in großen, unvernünftigen Dosierungen einfach mitnehmen kann. Das gibt es auch bei Walmart in großen 100er-Packs. Genau, das ist was, was ich persönlich nutze, wenn ich aus dem Nachtdienst nach Hause komme. Ungefähr eine halbe Stunde vorm ins Bett gehen zu Hause nehme ich so eine Melatonin-Tablette und bilde mir ein, dass ich damit besser einschlafe und länger durchschlafe. Das ist der eine Punkt, wo ich Melatonin nutze. Und der zweite Ansatzpunkt ist, wenn der Nachtdienstblock zu Ende ist und ich wieder abends zur normalen Schlafenszeit wieder ins Bett gehen möchte, dann ist es der zweite Zeitpunkt, zu dem ich Melatonin nehme, um dann wieder den Tag-Nacht-Rhythmus wieder auf den üblichen Nachtschlaf umzustellen. Das ist der zweite.
Und wie machst du das am letzten Tag? Also du gehst nach Hause, du weißt, Nachtdienst ist jetzt vorbei, jetzt, keine Ahnung, es ist 9 Uhr morgens, draußen scheint die Sonne. Gehst du dann ins Bett? Versuchst du bis abends und dann Melatonin oder?
Nee.
Wie machst du das?
Ich versuche, wenn ich aus dem Nachtdienst rauskomme, gibt es eigentlich zwei Strategien. Die eine Strategie ist, wach zu bleiben, durchzuziehen, bis es gar nicht mehr geht. Also idealerweise irgendwie bis zum späten Nachmittag oder bis zum frühen Abend dann einfach ins Bett gehen und versuchen, die Nacht durchzuschlafen. Also diesen Schlafmangel der Nacht auszudehnen, das schaffe ich nicht. Da klappe ich vorher ab. Also ich muss mich morgens nochmal hinlegen und wenn ich nicht 2 oder 3 Stunden schlafen kann, dann bin ich für den Rest des Tages wirklich überhaupt nicht zu gebrauchen. Also ich lege mich hin, ich stelle mir einen Wecker und ich stehe üblicherweise so um 12 wieder auf.
Okay, also mit Wecker sozusagen.
Mit Wecker, genau. Mit Wecker.
Wie lange brauchst du, wenn du jetzt Nachtdienste hattest, um wieder in Anführungszeichen klarzukommen? Also wieder in deinen normalen abends ins Bett, morgens aufstehen,
also der
ohne
Tag,
Unterbrechung?
Also der Tag nach dem Nachtdienst ist verloren. Ich habe auch aufgehört, mir da irgendwie was vorzunehmen oder mir einen Nachtdienstblock vor dem Urlaub irgendwie zu wünschen, dass man da irgendwie schneller in Urlaub fahren kann. Da habe ich so miese Laune, das funktioniert einfach, ich hatte keiner was davon. Also einen Tag brauche ich mindestens, um wieder einigermaßen klarzukommen. Je länger der Nachtdienstblock
ist. Hast du das in den Tagen danach, dass du nachts zum Beispiel nochmal aufwachst oder ähnliches?
Ich versuche das ganz kontrolliert zu machen, wie ich versuche mich zu belasten. Also wie ich meine körperlichen Aktivitäten setze und ich versuche meine Tage so zu timen, dass ich abends, also zum frühen Abend wirklich müde und erschöpft bin und dass ich dann möglichst lange durchschlafen kann. Aber das sind genau die Nächte, die halt ja der Trick oder die Kunst sind, dass man da ja durchschlafen kann. Klappt nicht immer. Ich habe noch den Faktor Familie und kleine Kinder. Da klappt es sowieso nicht. Dass jetzt auch so unter Lockdown-Maßnahmen irgendwie die Kitas alle zu sind, dass man die Familie da vollständig von einem fernhält und dass man eben da einen ganzen Tag lang ruhig und entspannt in einem dunklen Zimmer verbringen kann. Irgendwann tackeln einen da irgendwie die 3 kleinen Kinder weg. Geht gar nicht anders. Das ist so der Nachteil. Der Vorteil ist, man ist Schlafmangel sowieso gewohnt. Ne? Man kann sowieso leichter wieder unter diesen Bedingungen irgendwie einschlafen, weil man eh immer im Minus ist, was Schlafen angeht. Was ich noch mache, ganz bewusst, ist, wenn ich im Sommer aus dem Nachtdienst nach Hause komme, dass ich mit einer Sonnenbrille nach Hause fahre. Also, dass ich versuche, die Tagesexposition, also wie viel Tageslicht ich morgens abkriege, so gering wie möglich zu halten. Also, ich versuche, ja, so dunkel wie möglich nach Hause zu kommen und so müde wie möglich zu Hause anzukommen. Ich mache das mit dem Koffein abends auch, also bevor ich in den Dienst gehe. Für mich ist es Espresso. Ich bin so ein Espresso-Trinker. Ziehe ich mir mindestens 2 Espresso rein. Und bei mir gibt es bis Mitternacht bis spätestens 1 Uhr morgens gibt es Koffein und danach nur noch viel Wasser oder viel trinken, aber dann koffeinfrei. Was dann dazu führt, dass ich morgens, wenn die Schicht zu Ende ist, sind dann wirklich auch die Speicher leer. Ich bin so müde, dass ich dann zu Hause schnell einschlafe. Und zu Hause gibt es keinen Kaffee, zum Frühstück. Ja. Da gibt es auch keinen Kakao und keinen Tee, also nichts, wo irgendwie auch nur ansatzweise irgendwelche Substanzen drin sind, die auch nur entfernt mit dem Koffein verwandt sind. Sondern das ist alles irgendwie darauf optimiert, dass man dann müde ist und müde bleibt.
Aber du frühstückst noch zu Hause vorher, bevor du schlafen gehst.
Ja, was ich nicht will, ist, dass ich um 11 mit Hunger aufwache. Ich versuche irgendwie ein Frühstück. Ich meine, Brötchen, ein belegtes Brötchen geht irgendwie immer. Ob ich dann morgens das übliche Marmeladenbrot oder ob das dann mehr so ein komisches Abendessen, Brunch, worauf ich dann Appetit habe, ist immer unterschiedlich. Ich finde, Müsli geht auch eigentlich immer. Aber dass man halt irgendwie lange wirksame Kohlenhydrate hat, die einem ermöglichen, lange zu schlafen. Das versuche ich schon.
Ja, das lasse ich zum Beispiel. Also jeder hat ja, wie gesagt, so ein bisschen ein paar eigene Tricks und sowas. Und ich glaube, unseres gleicht sich im vielen. Also ich versuche auch sozusagen vor der Nacht möglichst ausgeschlafen dahin zu gehen. Jetzt aktiv vor den Schlafrhythmus schon dahin anzupassen, habe ich mich immer, also ähnlich wie es Clemens macht, habe ich bisher nicht versucht. Ich habe nur versucht, so lange es geht, an dem jeweiligen Tag zu schlafen, mit dem Gedanken, dass ich gar nicht meine innere Uhr so weit umstellen will für in Anführungsstrichen 4 Nächte, sondern einfach versuchen will, schnell durch, um dann schnell vielleicht wieder an die normale Tagesrhythmik zu kommen. Koffein mache ich genauso wie du und versuche das dann wegzulassen und kann mich an diverse Nächte erinnern, wo ich mit Anni zusammen Dienst hatte und wir uns dann sozusagen eine kalte Mate zelebriert haben in den kleinen Momenten, die der Nachtdienst hatte. Dann trinke ich auch kein Koffein mehr ab einer gewissen Uhrzeit. Und morgens, das mit dem Nachhausefahren, ist es scheinbar so, dass auch ein bewölkter Morgen, wo es noch gar nicht so richtig hell ist, wo es schon genügend Blaulicht hat, um deinen Melatoninspiegel wieder runterzufahren. Insofern bin ich dann häufig im dämmerlichten Morgens mit einer Sonnenbrille auf dem Fahrrad nach Hause gefahren, was einem sehr interessante Blicke der Passanten bringt, wenn man an denen mit Sonnenbrille vorbeifährt morgens um 8. Und ich versuche dann, ich dusche dann einmal richtig schön warm und ich glaube, das gehört auch zu diesen Tipps, dass man warm duscht und in ein kaltes Zimmer geht danach, ein kaltes Schlafzimmer, damit dieser Schlafreiz Körpertemperaturabfall, den es ja auch gibt, zirkadian gemacht wird. Also dass man sozusagen einmal ein bisschen kalt wird und das hilft dann so ein bisschen. Und ich spare mir das immer mit dem Essen, damit ich so schnell es geht ins Bett komme. Und ich finde, das hat schon weniger was von Einschlafen nach so einem Nachtdienst. Ich finde es eher so wie bewusstlos werden. Also
und dann halt so lang schlafen, wie geht. Vorher? Isst du dann auf der Arbeit vorher noch was? Oder einfach gar nicht?
Ja, das, was man halt, wenn man mal nachts irgendwas nascht, aber im Prinzip, also ich bin noch nie mit Hunger aufgewacht, sagen wir es mal so. Ich wache eher mit Kopfschmerzen auf, dann so gegen 15 Uhr.
Esst ihr was im Nachtdienst?
Ja.
Was?
Also ich habe das am Anfang, als ich angefangen habe, Nachtdienste zu machen, immer so gemacht, dass ich irgendwas Warmes noch dabei hatte und das dann irgendwann nachts gegessen habe, so um 1 oder 2 Uhr. Und dann nochmal zu Hause gefrühstückt habe, bevor ich ins Bett gegangen bin. Das hat für mich nicht gut funktioniert. Ich nehme mir jetzt, also ich esse quasi eine Art Hauptmahlzeit, bevor ich zum Nachtdienst gehe mittlerweile. Und nehme mir dann ein Frühstück mit. Und das esse ich so um 5, 6 Uhr, bevor ich nach Hause gehe. Und das funktioniert einigermaßen gut. Also Frühstück, wie du halt irgendwie ein Brötchen oder Müsli. Meistens ist es Müsli.
Ich versuche zu Hause vor dem Nachtdienst irgendwie mit der Familie zu Abend zu essen. Dann gibt es irgendwie ein ausgedehntes Abendessen oder ein ganz normales, richtiges Abendessen halt. Und ich versuche nachts möglichst wenig zu essen. Also nachts essen ist nicht mein Ding. Aber es ist halt auch was Persönliches. Ja. Ralf, was machst du?
Ja, im Prinzip das, was ich schon beschrieben hatte, ich lasse das Frühstück halt weg, um möglichst schnell zu schlafen, damit ich irgendwie die Chance habe, irgendwie ein paar Stunden noch reinzukriegen, bevor die nächste Nacht wieder beginnt. Als ich angefangen hatte mit dem Arbeiten, so nach den ersten 24-Stunden-Diensten damals sozusagen mit Bereitschaft, da habe ich morgens immer dann auch noch gefrühstückt, weil ich nach Hause kam und dachte, ich war jetzt so lange arbeiten, ich möchte doch jetzt irgendwie noch mal ein bisschen Freizeit haben, ich möchte nicht jetzt Bettchen jetzt. und dann habe ich auch immer noch was gefrühstückt. Aber habe dann gemerkt, dass mich das dann irgendwie später am Tag erwischt, dass ich dann doch schlafen musste. Und dann ist so meine persönliche Gedankentheorie, okay, Melatonin sammelt sich an über die Zeit, wie ich wach bin. und dass ich möglichst viel Wachzeit haben will, bevor ich abends wieder schlafen gehen muss. Also dass ich sozusagen nicht nachmittags um 16 Uhr nochmal ein Nickerchen mache, weil ich merke, ich bin total müde, weil das führt dann manchmal dazu, dass man halt nachts dann nicht mehr in den Schlaf kommt, weil sich dann der Körper gedacht hat, ach, wir haben doch jetzt ein bisschen geschlafen. Und nach der letzten Nacht lege ich mich auch so für 2-3 Stunden hin und versuche dann abends wieder normal einzuschlafen, ohne Melatonin. Aber dann habe ich auch schon irgendwie 2-3 Nächte danach so diesen Klassiker gehabt, den wir, glaube ich, alle schon hatten, dass man so in der normalen Nacht in seinen freien Tagen aufwacht und so, ja, es ist 3 Uhr, jetzt, ab jetzt sind wir Wachkörper. Das ist furchtbar.
Wie macht ihr es mit Sport in so einer Nachtdienstfolge? Schafft ihr es irgendwo, Sport einzubauen und euren Tag-Nacht-Rhythmus nicht vollends zu zerschießen?
Nee, schön wär's. Auch nicht so richtig.
Das Problem, also, ne?
Manchmal vor der Nacht, aber ansonsten nichts.
Ja, also ich glaube also auch,
das Problem ist ja zum Beispiel bei den langen Nächten, wenn du 13 Stunden da warst und dann liegst du im Zweifelsfall 8 Stunden im Bett, egal ob du da jetzt schläfst oder irgendwie nur rumliegst, dann ist ja im Prinzip die nächste Schicht schon wieder fast da, wenn man jetzt noch
du mal stehst halt essen auf,
will.
Nochmal duschen,
isst was und geht wieder zur Arbeit im Prinzip.
Ja. Und klar, man könnte sich jetzt wahrscheinlich zwingen, nochmal eine Dreiviertelstunde joggen zu gehen oder so. Aber das grenzt ja dann an Folter, muss man eher sagen, als daran, dass das jetzt irgendwie entspannend wäre oder zur generellen Fitness beitragen würde.
Also auch wenn sozusagen in dem Buch Why We Sleep, da spricht ja sozusagen der, jetzt habe ich seinen Namen vergessen.
Walker.
Ja, Walker ja auch davon und auch viele andere, dass dein Immunsystem einfach durch diesen verschobenen Rhythmus durchs Nichtschlafen total daneben ist, weil im Prinzip ja wohl nachts es so ist, dass in den Lymphknoten auch nochmal einiges abgeht, was sozusagen der tagsüber passiert ist. Das wird in den Lymphknoten dann alles nochmal präsentiert, sozusagen Antigenpräsentation, und das habe ich jetzt, kann ich nicht mehr so genau wiedergeben. Und auch wenn sozusagen Leute diesem Mann widersprechen, bin ich mir ganz, ganz sicher, und ich glaube, da kann jeder, der das gemacht hat, auch so ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Wenn man mal so ein paar schlimme Nächte hintereinander hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man krank wird danach mit einem leichten Schnupfen oder sowas, extrem viel höher, als wenn man einfach schön ausgeschlafen jeden Tag ganz normal zur Tageszeit arbeiten war. Also,
außer wenn man immer deine FFP-Maske auf hat.
Sagen wir mal außerhalb von dieser Sache noch. Also ich finde, also ich merke das extrem, dass wenn ich lang genug nicht gut schlafe oder zu wenig schlafe, dann werde ich krank. Nicht schlimm, aber halt so ein Schnupfen, mit dem man sich dann so rumkämpft, und da deswegen verzichte ich in so einer Situation dann auch auf den Sport zwischen den Nächten, weil ich mir denke, ja, das ist ja, zumindest wenn es starker Sport ist, ja auch immer so ein leichter Dip in der Immunstärke. Das ist ja noch schlimmer, wenn du auch noch krank bist in den Nächten, weil da möchtest du dann auch nicht krank sein und wo jemand anders dann einspringen muss.
Ich habe jetzt noch zum Beispiel, ich habe ein systematisches Review gefunden zum Thema Napping in der Nightshift, also kleines Schläfchen quasi machen im Schichtdienst. Und da gibt es zum Beispiel von 2019 aus dem Journal of Advanced Nursing, wie gesagt, so dieses systematische Review zum Thema, und die schreiben, obwohl es aktuell noch nicht viele Studien gibt, ich glaube 22 Studien haben sie wohl eingeschlossen, gibt es wohl zumindest gewissen Hinweis darauf, dass das möglicherweise die, habe ich möglicherweise gesagt, ne? Das geht nicht.
Mhm. Doch, klar.
Also dieses Review hat feststellen können, dass es gewisse Hinweise darauf gibt, dass es wohl besser sei, wenn man zwischendurch mal einen kleinen Nap machen kann in der Nacht. Habt ihr das schon mal gemacht oder ist das schon mal irgendwie vorgekommen, dass ihr mit dem Kopf auf der Tastatur? Weil ich meine, also zum Beispiel bei uns auf der Intensivstation gibt es jetzt keine wir haben keine Schlafmöglichkeit sozusagen. Also es gibt keine Pritsche oder Bett oder das ist einfach nicht vorgesehen. Wenn man schlafen will, kann man eigentlich nicht schlafen. Ist das trotzdem schon mal vorgekommen?
Auf jeden Fall.
Also weil, wie gesagt, die Evidence scheint ja zu sagen, dass das irgendwie wohl von Vorteil sei.
Ja.
Für uns selber, sondern auch.
Aber diese Evidence spricht von planmäßigem Schlaf. Also dass du vornimmst, ich lege mich jetzt eine Viertelstunde hin oder 20 Minuten hin, um danach wieder klarzukommen. Da geht es ja nicht darum, dass man mal so müde war, dass man einfach umgekippt ist und irgendwie dann 20 Minuten irgendwie da im Koma irgendwie an die Wand gelehnt verbracht hat. Sondern so ist es ja nicht gedacht, sondern es ist gedacht, dass du einen Powernap machst, um danach besser wieder klarzukommen. Und das ist das, worum es in diesem Paper geht. Dass man eine Phase hat in der Nacht, wo man so unfassbar müde ist, dass es ohne eine kurze Pause nicht weitergehen kann. Ich glaube, das kann ich, das kenne ich. Dass ich mich gezielt hingelegt habe und gesagt habe, jetzt mache ich eine Pause, das habe ich mich noch nicht getraut.
Ja, so ähnlich wie bei Ingmar. Also dieses, ich habe diesen Moment, in dem ich denke, jetzt geht es überhaupt nicht mehr, vor allem dann, wenn es ans Briefeschreiben geht. Also sobald der Monitor an ist und ich diesen Text versuche zu lesen oder irgendwas zu schreiben, dann funktioniert bei mir regelmäßig einfach gar nichts mehr, aber dass ich mich so richtig traue, jetzt zu sagen, ich mache jetzt mal für eine Viertelstunde die Augen zu, schwierig.
Ich glaube, diese Forschung ist ja auch so gedacht, dass man quasi Menschen, die Dienstpläne oder auch Arbeitsbedingungen als Vorgesetzte gestalten können, quasi Handhabe gibt, zu sagen, ja, wir sehen zu, dass man nachts eine Stunde schlafen kann, auf jeden Fall. Also, dass irgendeine Form von Organisation da stattfindet, irgendwie eine Ablöse, keine Ahnung, wie auch immer. Aber dass es quasi eine Faktenlage dazu gibt, eine Datenlage zu sagen, ja, es ist einfach besser für alle Beteiligten, wenn die Krankenschwester oder die Ärztin oder sonst wer, die da Nachtdienst machen, sich auch mal eine Stunde hinlegen kann, einfach festgelegterweise. Ich glaube, so muss man diese Studien auch lesen, weil es hat ja wahrscheinlich Vorteile, das kann man ja nicht abstreiten. Aber es hat natürlich ökonomische Nachteile vor allem, ne? Also müsste wahrscheinlich eine Person mehr noch Nachtdienst machen. Oder also es muss zumindest irgendeine Form von Organisation geben, wie das dann funktionieren kann, auch in der Praxis. Weil in der Zwischenzeit muss natürlich jemand anderes die weitere Arbeit machen, ne? Also ist es ja nicht.
Ja, es ist wahrscheinlich fragwürdig, ob administrative Aufgaben oder so, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne Büroarbeit, zu dieser Zeit sinnvoll ist. Das ist natürlich, glaube ich, dann was aus der Not der Sache heraus manchmal passiert, in verschiedenen Kliniken sicherlich auch, weil es halt tagsüber auch irgendwie ein straffes Konzept gibt. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht die besten Momente sind, um sich sozusagen solche komplexen Gedanken zu machen, die jetzt auch nicht ein akutes Problem in Anführungsstrichen darstellen, wie jetzt zum Beispiel, okay, BGA ist schlecht und wo liegt da jetzt das Problem, was könnte man noch machen? Also als allgemeine Aussage, aber das ist natürlich halt auch sehr ideell gedacht. Aber ich finde, dass sowas eigentlich da gar nicht so hingehört.
Das war so ein bisschen die Überleitung, finde ich, zu dem Thema, mit dem Clemens sich ganz viel beschäftigt, wie man organisatorisch mit Schichtdienst umgeht. Das Stichwort, was wir noch nennen wollen, ist die Casino-Shift. Vielleicht ist das die Lösung des Rätsels, wie man mit der Arbeit in der Nacht umgehen kann. Clemens, du hast dich damit ja mehr oder weniger umfassend beschäftigt und recherchierst da schon ganz lange hinterher.
Also ich finde das Konzept sehr spannend. Ich glaube grundsätzlich muss man sich von dieser optimistischen Herangehensweise verabschieden, dass man jetzt das Allheilmittel gegen den Schichtdienst und den Nachtdienst finden wird in der näheren Zukunft. Ich glaube, das Hauptproblem sind einfach ökonomische Hindernisse, Personalmangel, Geld verdienen im Krankenhaus und so weiter, also für die Kliniken auch, die dies im Prinzip aktuell unter dem aktuellen System verhindern, dass man da mehr oder weniger, sagen wir mal, evidenzbasierten Nachtdienst auf die Reihe bekommen könnte, weil, wie wir ja schon gesagt haben, die Evidenz dafür, dass es so, wie es aktuell läuft, nicht optimal läuft, weder für die Mitarbeitenden noch für die Patienten, die ist ja in rauen Mengen da, auch wenn die Qualität teilweise noch zu wünschen übrig lässt. Aber es gibt ja schon wirklich starke Hinweise darauf, dass es besser gehen könnte oder besser gehen muss eigentlich, weil letztlich arbeiten wir ja mit Patienten und Patientinnen, die sich quasi uns anvertrauen, ihre Gesundheit auch nachts gut überwacht wissen wollen. Und da ist es eigentlich wenig verständlich, warum es gibt als in anderen Branchen. Aber gut, es ist so ein politisches, wirtschaftliches Problem, glaube ich, unter anderem. Aber trotzdem hat man natürlich gewisse Hoffnung, dass man vielleicht doch irgendwie was, den heiligen Gral finden kann, wie man jetzt diese Nachtdienste erträglicher machen könnte für die Mitarbeitenden. Und was Ingmar jetzt gerade gesagt hat, ist diese Casino-Shift, das gibt es im Prinzip schon seit längerer Zeit und kommt überraschenderweise aus den Casinos aus Amerika, die traditionell ihre Übergaben nachts um 4 Uhr gemacht haben. Und zwar in dem Hintergedanken, dass das, was wir vorhin jetzt erwähnt haben, REM-Schlaf, Non-REM-Schlaf, dass das also irgendwie wichtig ist für den Menschen. Und wir haben ja vorhin festgestellt, in der späteren Nachthälfte hat man irgendwie mehr REM-Schlaf als in der ersten Nachthälfte. Und der Mensch hat ja diesen normalen zirkadianen Rhythmus und geht abends ins Bett, hat seinen Non-REM-Schlaf, hat seinen REM-Schlaf, wacht morgens wieder auf, so ungefähr, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Und man hat also festgestellt, oder zumindest ist das die Überlegung dabei, dass man in den Morgenstunden also mehr REM-Schlaf hat und dass der REM-Schlaf also irgendwie wichtig zu sein scheint für den Körper. Und wenn man jetzt diese Nachtdienste macht, im Schichtdienst und nachts eben gar nicht schläft und dann versucht, das irgendwie tagsüber zu kompensieren, dann hat man natürlich auch gesehen, okay, die Leute durchlaufen diese Schlafzyklen ganz anders, und zumindest nicht so umfangreich, wie sie das sollten. Und wahrscheinlich hat das kognitive Nachteile, das hat wahrscheinlich, also das, was wir vorhin alles schon erwähnt haben, Nachteile, was jetzt Risiken für Erkrankungen und psychiatrische Erkrankungen auch angeht. Also das ist bei Schichtarbeitenden viel ausgeprägter als letztlich bei anderen Personen, die das nicht machen. Und dann hat man sich überlegt, okay, Casino Shift könnte möglicherweise ein Konzept sein, wie man also in den Morgenstunden noch so ein bisschen REM-Schlaf abgreifen kann. Das ist aber nicht so richtig abschließend erforscht, ob das wirklich stimmt, also ob das wirklich dann funktioniert und ob dieser REM-Schlaf dann da hübsch nachgeholt werden kann, nur weil man um 4 Uhr nachts abgelöst wurde, statt morgens um 9. Aber das generelle Konzept ist also, dass man zum Beispiel einen Schichtplan hat, der vorsieht, dass die, also jetzt in dem Fall von den Casino-Arbeitenden, dass die also um 4 Uhr nachts wechseln und also abends zum Beispiel um 10 oder um 8 Uhr zur Arbeit kommen, bis 4 Uhr nachts arbeiten, abgelöst werden und dann bis zum nächsten Tag 10 oder 12, je nachdem, wie die Schichten organisiert sind, arbeiten. Und das Ganze gibt es auch im medizinischen Bereich. Da gibt es nicht so super viele Studien und auch also High-Quality-Evidence sieht anders aus, muss man gestehen. Das sind ganz kleine Studien gewesen, die zum Beispiel insbesondere in Notaufnahmen durchgeführt worden sind. Und da geht es darum, letztlich diese Casino-Shift ins Krankenhaus zu bringen. Und man hat da zum Beispiel eine Studie gemacht an einer kleinen Notaufnahme, also ob die jetzt klein war oder nicht, aber jedenfalls nicht sonderlich viele Leute, die man da befragt hat. Zum Beispiel gibt es da eine Studie von Cross-Kenny, die wurde im Emergency Medicine Journal veröffentlicht, schon 2002. Und die haben da eben diese Casino-Shifts, wie eben beschrieben, eingeführt und haben dann letztlich 15 Notaufnahmeärzte befragt. Nee, also was man da festgestellt hat, ist eben, dass 87% dieser Notaufnahmeärzte das offensichtlich besser fanden und dass 63% der beteiligten Familien, die ja letztlich im Hintergrund auch unter den Schichtdiensten der Beteiligten leiden, das auch besser fanden. Die hatten weniger Tage nach den Casino-Shifts, die sie brauchten, um wieder in Anführungszeichen klarzukommen. Also diese Recovery-Time, um wieder in den normalen Rhythmus reinzufinden, war bei denen deutlich kürzer. Und sie hatten auch, das war letzten Endes ein Fragebogen, der gemacht wurde, eine gefühlte weniger kognitive Beeinträchtigung dadurch. Aber man muss natürlich sagen, super kleine Studie, 15 Leute befragt, ein paar fanden es besser, anscheinend ein paar auch nicht. Und letztlich hat ja auch die Casino-Shift so ein paar Nachteile, wenn man jetzt überlegt, dadurch produziert man ja immer noch mehr Nachtarbeitende. Ja, weil normalerweise hat man meinetwegen einen Schichtdienst von 10 Uhr abends bis 7 Uhr morgens und man hat zwei andere Schichten, die tagsüber arbeiten. Eine Früh-, eine Spätschicht, eine Nachtschicht. Wenn man jetzt eine Casino-Shift einführt, dann hat man eine frühe Nachtschicht und eine späte Nachtschicht und eine Tagschicht zum Beispiel. Also beispielsweise, wie gerade schon gesagt, von 10 Uhr bis 4 Uhr. Es wären dann zwar nur 6 Stunden, aber dann hätte man die nächste von 4 Uhr bis 10 Uhr nochmal 6 Stunden, dann hätte man natürlich eine lange Tagschicht. Und was da noch vernachlässigt ist, ist zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Intensivmedizin schaut, hat man ja relativ lange Übergaben, wahrscheinlich länger als in der Notaufnahme. Was kann ich nicht, also ich habe nie in der Notaufnahme gearbeitet, das kann ich nicht genau sagen, aber ich stelle mir die Übergaben auf der Intensivstation insgesamt länger vor als in der Notaufnahme. Aber da könnt ihr mich gerne korrigieren. warum das vielleicht eher eine Sache ist, die man mehr auf den in Notaufnahmen implementieren kann, weil da man dann auch schneller gehen kann, in Anführungszeichen. Wie gesagt, das muss nicht unbedingt stimmen. Und dann hat man aber mehr Leute, die in der Nacht arbeiten. Und das ist natürlich dann auch nicht wieder unbedingt gewollt von vielen Personen. Aber gleichzeitig hätte man natürlich einfach ein anderes Schichtmodell. Ja, also eine, diese lange Tagschicht und zwei kurze Nachtschichten, wenn man so möchte. So eine 6-Stunden-Schicht ist ja auch dann doch schnell vorbei. Naja, dann hat man noch weitere Studien gemacht. Es gibt noch eine von Dong, heißt der Herr oder Dame, ich weiß nicht genau. Die haben auch, das ist glaube ich auch nur ein kleines Paper gewesen, da hat man auch eine Umfrage gemacht und hat dann die Leute befragt vor und nach Implementation dieser Casino-Shift, also 2010 und 2016. Da sind insgesamt einmal 43 und einmal 47 Leute befragt worden. Und auch da hat man dann gesehen, okay, verschiedene Parameter, die sich verbessert hatten, für die Leute jetzt rein subjektiv. Also das scheint relativ gut angenommen zu werden in diesen ja, winzigen Studien. Aber es gibt auch eine Studie von Levin, die im Prinzip sagt, ja, so richtig Unterschied macht das eigentlich nicht. Wobei man bei dieser Studie von 2019, die heißt Improving Resident Wellbeing During Shift Work, Are Casino Shifts the Answer? Also das, was wir uns auch fragen, das haben die 2019 veröffentlicht und haben irgendwie richtig keinen richtigen Benefit davon festgestellt. Wenn man dann mal in dieses Paper reinguckt, dann haben die aber Leute untersucht, die 28 Tage in die Notaufnahme rotiert sind und die eine Gruppe hatte dann eben diese Casino Shift, die andere Gruppe die normale Nacht- und Tagdienste. Und ich glaube einfach 28 Tage in der Notaufnahme und dann wieder woanders hin, da kann man keinen richtigen Unterschied wahrscheinlich
messen. Ging es da nicht, ich glaube, die waren länger in der Notaufnahme, aber die Schichtfolgen waren andere. Das waren eben nicht 4 Tage Tag, 4 Tage frühe Nacht, 4 Tage späte Nacht, sondern die hatten so lange Cycles, so lange Abläufe. Die hatten einen 3-Monate-Block tagsüber, einen 3-Monate-Block und dann schloss sich an eben die Graveyard-Shift. Dann warst du lange ausschließlich in den Nächten. Und ich glaube, das war deren Ansatz. Die haben eben keine feste Schichtfolge, sondern die hatten, du warst eben im Nachtteam oder im Tagteam und hast dann nach 28 Tagen oder nach 3 Monaten, das weiß ich nicht mehr so genau, bist du in den anderen Block gerutscht. Hm. Und hast dann nur noch Nächte gemacht. Und hast entweder die frühen oder die späten Nächte gemacht. Also
hier steht, Randomized Prospective Survey Study over a period of 1 year on all residents who are scheduled to complete 28-day block. Es ist nicht so ganz klar, was da jetzt mit gemeint ist.
Also da gibt's die Synopsis ist eigentlich unterm Strich, dass es Modelle oder Pilotprojekte gibt, wo man dieses Casino-Modell mal ausprobiert hat. Das scheint unter den Mitarbeitern total gut anzukommen. Ob das die Lösung ist am Ende. Und Lösung ist ja ganz vielschichtig. Das hat ja auch kaufmännische Gründe, wem du alles einen Nachtdienstzuschlag zahlen musst. Bis hin zu diesen Details.
Klar.
Und die meisten Studien sind mit Notfallmedizinern. Bei denen scheint es noch höher akzeptiert zu sein als bei dieser einen Studie. Da ging es irgendwie um Pädiater. Die haben das irgendwie nicht so richtig akzeptiert. Mit anästhesiologischen Intensivmedizinern kenne ich keine Daten.
Nee, also ich habe auch nichts gefunden. Es gibt ja auch verschiedene Ansätze, warum das jetzt von den Leuten besser gefunden werden kann. Zum Beispiel gibt es ja auch Untersuchungen dazu, dass wenn man jetzt an seinem Schichtplan und an seinen Arbeitszeiten mehr oder weniger aktiv mitgestalten kann und merkt, da ändert sich auch mal was, ja, also da gibt es irgendwie Interventionen oder Innovationen, dann wird das schon als positiver wahrgenommen. Ob das jetzt wirklich einen physiologischen positiven Effekt hat, also ob diese Leute zum Beispiel wirklich mehr REM-Schlaf bekommen oder nicht, das ist nicht so ganz klar, aber es geht ihnen zumindest besser, einfach dadurch, dass mal irgendwas passiert an diesem ja wirklich eher mittelmäßigen System, muss man ja sagen, dass man halt einfach nachts arbeiten muss, weil es muss ja jemand da sein. Und wenn es dann mal was Neues gibt, also zum Beispiel Einführung der Casino-Shift, dann würde allein das zumindest zu einem gewissen Teil beitragen, dass die Leute das besser finden oder eben auch nicht. Also glaube ich zumindest, dass es auch mit da hineinspielt, wahrscheinlich mit 1000 anderen Sachen auch noch. Ralf wollte noch was sagen.
Ja, ich finde das, was sozusagen der Kernpunkt von diesem Shift-Modell ist für mich, ist ja im Prinzip, dass es in der frühen Nacht, also um 4 Uhr rum, Wechsel gibt. Dass da jemand nach Hause kommt, zu einer Zeit, wo er oder sie im Prinzip noch schlafen gehen kann. Weil ich glaube, jeder hat das Problem schon mal erlebt. Man kommt morgens nach Hause, dann ist man irgendwie um 9 Uhr zu Hause. Wenn man vielleicht noch einen langen Arbeitsweg hat, ist es im schlimmsten Fall noch länger. Und wenn es noch einen Notfall gab, ist man vielleicht erst um 10 Uhr zu Hause. Und dann ist man eigentlich gar nicht mehr müde, sondern hauptsächlich irgendwie kaputt. Und ich glaube, das ist das, was aus meiner Sicht, wo diese Casino-Schiff dann eingreifen kann, dass ich zu einer Zeit ins Bett gehen kann, wo mein Körper auch noch Lust hat auf Schlafen. Und das darüber
dann noch dunkel ist.
Wo es dunkel ist und ich halt noch nicht wieder in so einer Wachphase bin, weil das ist mein Problem, dass ich auch nicht lange schlafen kann, weil mein Körper einfach sagt, schön, wir haben doch hier gerade Wachphase. Und wenn ich um 6 ins Bett gehen kann, beispielsweise, weil ich um 4 Uhr meine Ablöse kriege und dann vielleicht um 5:30 zu Hause bin, dann werde ich nochmal ein bisschen schlafen, da werde ich vielleicht auch noch ein bisschen Qualitätsschlaf holen. Ich finde, es ist so rein von meinem empirischen Gefühl her dazu, fände ich das sehr spannend und ich finde es sowieso schwierig, so 12-Stunden-Schichten überhaupt zu haben. Ich weiß, das hat auch natürlich definitiv Vorteile für Kontinuität von Informationen, was Patienten angeht, aber das wird vielleicht auch wieder aufgewogen dadurch, dass die Leute dann selber nicht mehr konzentriert sind und dass wichtige Details vergessen werden oder Fehler gemacht werden.
Das schlägt jetzt vielleicht ein bisschen den Bogen zum Anfang. Man könnte mit so einem Modell vielleicht auch ein bisschen die physiologischen Unterschiede der Mitarbeiter auffangen, Stichwort Lerchen und Eulen, dass man eben die Lerche eher in diese späte Nachtschicht um 4 Uhr morgens steckt, für die das dann einfach ein etwas früheres Aufstehen ist. Und die Eule ist prädestiniert irgendwie für das lange Wachbleiben und könnte diesen frühen Nachtdienst vielleicht da mitmachen. Wer die lange Tagschicht macht, ja, alle, die übrig bleiben. Ich wüsste auch nicht so genau, in welches Modell ich mich da gerade einsortieren möchte.
Genau, was du sagst, ist auch spannend in dem Sinne für den Tagdienst, weil wir haben ja jetzt festgestellt, okay, es scheint Lerchen und Eulen wirklich zu geben. Und wenn man jetzt sagt, diese 7 Uhr morgens anfangen Nummer und alle sind noch halb bewusstlos im Frühbesprechungsraum und versuchen sich an der Kaffeetasse festzuhalten, also um es jetzt mal ganz platt zu sagen, das scheint ja nicht optimal zu sein, genauso wenig wie diese langen Nachtdienste von, keine Ahnung, 13 Stunden teilweise. Also jetzt nicht nur auf unsere Klinik bezogen, weil das ist ja ein, sagen wir, ubiquitäres Problem, was ist ja überall so. Und es, wie gesagt, es gibt ja auch nicht so richtig sinnvolle Evidenz, zumindest nicht für die anderen Modelle oder das andere Modell, was wir jetzt gerade vorstellen. Aber diese Frühdienste hätten ja dann auch den Vorteil, zumindest rein subjektiv, dass man um 9.45 Uhr zum Beispiel erst zur Arbeit gehen müsste morgens. Man hätte vielleicht noch Zeit, irgendwie einen Kaffee zu trinken zu Hause mit den Kindern oder wer auch immer zu Hause noch so ist, ein bisschen Zeit zu verbringen. Und hätte dann zwar den Nachteil, dass dieser Tagdienst sehr lang wäre, aber wenn man das jetzt mal so durchmodelliert, in Anführungszeichen, an einer normalen, zumindest das, was wir aktuell für normal halten, Vollzeitstelle von zum Beispiel einer Uni von 42 Stunden, das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, da können wir gerne auch nochmal drüber sprechen, in der Industrialisierung gab es deutlich längere Arbeitszeiten und in anderen Branchen ist auch heutzutage schon so, dass 42 Stunden für absurd lang gehalten werden würde, wahrscheinlich. Aber das ist ja letztendlich auch nur eine Zahl, die sich irgendwie eine Person mal ausgedacht hat, 42 Stunden oder 38 Stunden oder 40 Stunden. Das ist ja sogar von Krankenhaus zu Krankenhaus, Tarifvertrag zu Tarifvertrag, ist das ja sogar in Deutschland verschieden. Das, also finde ich nicht nachvollziehbar, aber das ist ja sogar bei uns, die Pflegekräfte haben andere Arbeitszeiten als die Ärzte. Also um das mal so durchzumodellieren, man hätte dann zum Beispiel 3 von solchen langen Tagdiensten am Stück, ja, also 3 mal 12,5 Stunden mit dieser halben Stunde und ein bisschen früherer, also da hat man dann noch eine Übergabezeit sozusagen, dann hätte man 2 Tage frei und dann 5 Tage diese Nachtdienste. Und da gibt es ja auch Untersuchungen dazu, dass man so ein vorwärts rotierendes System machen sollte. Das heißt, man fängt mit der frühen Nachtschicht an, also 10 Uhr bis 4 Uhr, beziehungsweise plus minus dann noch die Übergabezeit, die muss man natürlich noch berechnen. Und dass man dann weitermacht mit den frühen Sachen, also von 4 bis 10 Uhr und so weiter. Sage ich das richtig jetzt?
Ja. Ralf guckt so. Vorwärts rotieren, aber sind das nicht die meisten immer?
Ja. Soweit ist die Wissenschaft schon vorgedrungen, dass man vorwärts.
Ja, so ist das schon. Absolut, genau. So ist das schon. Aber das könnte man ja dann implementieren. Also wenn man drei frühe Nachtdienste und zwei späte Nachtdienste macht, dann hätte man wieder 3 Tage frei. Und dann hätte man wieder 3 von diesen 12,5-Stunden-Schichten, wieder 2 Tage frei und dann wieder 5 Tage diese andere Sache mit den Nachtdiensten. Dann wieder frei, da könnte man dann sogar 4 Tage frei machen. Und dann hätte man wieder 12,5-Stunden-Dienste für 3 Tage am Stück. Das würde unterm Strich bedeuten, man hätte quasi niemals mehr als 5 Tage, die man hintereinander arbeiten müsste. Und man hätte niemals mehr als 3 von diesen wahrscheinlich unangenehmen Tagdiensten, die fast 13 Stunden lang sind, und hätte aber auch niemals mehr als 5 Tage Nachtdienst am Stück. Und noch dazu, und das finde ich einen großen Vorteil, ist, dass diese Nachtdienste sehr kurz sind. Also man kommt im Prinzip für 6,5 Stunden und sind wir mal realistisch, man macht ein bisschen Überstunde wahrscheinlich, weil bla, irgendwie organisatorische Abläufe, wie auch immer. Dann lass es 7 Stunden sein, dann ist die Bude aber auch wieder vorbei, man kann wieder nach Hause gehen. Ja, und dann kann man hoffentlich auch, so wie wir das ja vorhin gesagt haben, mit diesem REM-Schlaf noch ein bisschen was nachholen, wenn es draußen sogar noch dunkel ist, je nachdem, ob man jetzt in der 4-Uhr-Gruppe ist oder in der bis 4-Uhr Schlafen-Gruppe. Ja, eins von beiden, so oder so hat man ein bisschen Nachtschlaf bekommen. Und ich finde, so schlecht das auch untersucht zu sein scheint aktuell, es gibt ja, wie gesagt, keine vernünftigen Studien, es macht einfach irgendwie auch ein bisschen Sinn. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt seht, aber
ich glaube, dass
es hat auch Nachteile, aber
ich glaube, dass diese Corona-Pandemie mit dedizierten Teams in Intensivstationen, die irgendwie einen Bereich haben, weiß ich, unsere Non-Covid-ITS ist mehr oder weniger unabhängig von der Covid-ITS. Da könnte man sowas eigentlich mal ausprobieren. Wenn das nicht durch Betriebsräte und andere Instanzen irgendwie auch noch validiert und abgesichert werden müsste, was ja auch eine gute Sache ist. Aber wenn man an einem bürokratiefreien Ort leben würde, wäre das die Gelegenheit, hier mal 2 parallele Teams nebeneinander zu stellen, nämlich so ein Casino-Shift-Modell und ein traditionelles Schichtsystem und es einfach mal auszuprobieren, wie es funktioniert. Und wenn nicht jetzt, wann dann?
Auf jeden Fall.
Mussten auch die Leute verblinden.
Das ist mir klar.
Zur Uhrzeit.
Kriegen alle keine Uhren. Genau. Ja. Fenster gibt es sowieso keine, dass man nicht weiß, was drin und draußen ist.
Sonnenbrillen.
Und wie bei den Ratten, implantiertes EEG.
Ja.
Na gut, die Chips werden ja jetzt schon implantiert. Im
ja, Ralf hat seinen Chip ja schon.
In Niedersachsen noch nicht.
Ja, teilgechippt. Ja. Ich hätte noch mal was anderes dazu, es sei denn, jemand möchte noch was dazu sagen, was entweder unsere Rettung oder unser Untergang sein kann.
Jetzt kommt's.
Das kommt so ein bisschen darauf an, wie es weitergeht. Müdigkeit ist ja für die meisten von uns ein sehr subjektives Gefühl, was trotzdem wahnsinnig quälend ist und auch Foltermöglichkeit, also Schlafmangel.
Ja, ich habe ja auch diese Studie gelesen von diesen Arbeitsmedizinern oder was das sind, die sagen halt, es gibt verschiedene organisatorische Strukturen, die man da ändern kann, also auf der Organisationsebene, auf der Individualebene und irgendwie sowas dazwischen. Und die sagen natürlich so realitätsferne Dinge wie mehr Leute einstellen. Ja. Also die sagen wirklich so Quatsch, dass man dann also da steht dann allen Ernstes sowas
weniger drin, arbeiten.
Genau, da steht dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das explizit da drin steht, aber da steht dann zum Beispiel, okay, jemand, der Schichtdienst macht oder Nachtdienste, der sollte per se vielleicht weniger Wochenarbeitszeit haben, als jemand, der das nicht macht. Und keine Ahnung, ob das, also ich kann das irgendwie nachvollziehen. Mhm. Also jetzt nicht nur, weil ich persönlich dann wahrscheinlich davon profitieren könnte, aber weil es einfach gefährlich ist, was wir da machen.
Und ungesund.
Ja, für uns selber ist es ungesund, aber es ist ja vor allem akut gefährlich für die Leute, die da liegen und sich behandeln lassen.
Ja, und jetzt vielleicht auch nochmal, die Leute, die sozusagen auf einer Intensivstation jetzt speziell liegen, die haben ja auch keinen guten Schlaf, die wach sind sozusagen. Das ist ja für die auch furchtbar. Das ist eine ganz andere Kiste, dass die sozusagen nicht zur Ruhe kommen. Also, Müdigkeit finden wir alle ganz schön doof, aber es ist fürs meiste immer noch eine subjektive Empfindung. Aber das könnte sich ändern mit extremen Konsequenzen, wenn das sozusagen irgendwann eine rechtliche
Version findet. Ist das jetzt ein
Werbevideo? Ja, schon ein bisschen. Ich möchte jetzt hier was pitchen.
Das ist ein Inside-Job. Kaufen Sie diese Aktie. Das
ja.
ist
Und
ich habe hier dieses Excel-Tour erstellt.
Machen Heute Sie Nacht. 25.000 Euro pro Tag. So,
genau.
Jetzt. Pro Tag? Also, es Stunde. Gibt... Ansätze, und ich glaube, wahrscheinlich ist das nicht der erste, aber das ist der erste, von dem ich jetzt sozusagen was gelesen habe, eine Müdigkeit zu messen und damit zu quantifizieren, und daraus könnten sich ja sozusagen mannigfaltige Konsequenzen ergeben. Und zwar hat die RWTH Aachen, wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit auch irgendwelchen anderen Leuten, das weiß ich nicht, eine Müdigkeitsmessung etabliert in irgendeiner Weise, auch schon teilweise ertestet, aber natürlich sind die Studiengruppen klein und muss alles noch weiter etabliert werden. Aber im Prinzip machen die eine Pupillometrie, eine Kamera misst sozusagen den konsensuellen Lichtreflex, also ein Auge links kriegt beispielsweise Lichtreflexe und die Kamera misst das, den konsensuellen Pupillenreflex auf der rechten Seite, nebst noch ein paar anderen Dingen, und das läuft dann über neuronale Netzwerke, Machine Learning etc. etc. und gibt dir dann sozusagen eine quantitative Auswertung deiner Müdigkeit in irgendeiner Weise. Und jetzt spulen wir mal die Zeit ein bisschen vor, und dann ist es vielleicht irgendwann so weit, dass das ein etabliertes Verfahren ist, weil es genügend validiert ist, und dann ist es sozusagen so ähnlich wie dein Promille-Tester.
Was macht, jetzt nehmen wir was noch macht mal, denn mein Auto? Das sagt mir auch, ich bin müde, soll jetzt mehr Kaffee trinken.
Ich glaube, das macht eher so Blinzeln, oder? Also das misst dein Blinzeln, aber das weiß ich nicht genau.
Ich dachte immer, das also misst, häufig ob ich Schlangenlinien fahre.
Genau, aber da sind wir nämlich beim nächsten. Jeder vierte Verkehrsunfall mit Todesfolge ist auf müdes Fahren zurückzuführen. Und wer am Steuer eingeschlafen ist oder einen Unfall verursacht, muss laut Strafgesetzbuch Paragraf 315c mit einer Geldstrafe oder 5 Jahren Gefängnis rechnen. So. Und wenn wir jetzt eh schon wissen, dass wir, also ich bin zum Glück nicht in der Not, dass ich Auto fahren muss nach meinem Nachtdienst oder nach meinem 24-Stunden-Dienst, aber dass wir da regelhaft übermüdet sind und dass vor allem durch Schichtdienst im Prinzip fast schon ein chronisches Schlafdefizit aufbaut, ist, glaube ich, auch, da es steht in den Papern, die ich jetzt gelesen habe, ist es so. Also ich möchte nicht Nachtdienst machen, um dann sozusagen 5 Jahre ins Gefängnis zu gehen. Nebst den Fehlern, die ich vielleicht noch im Nachtdienst gemacht habe, weil ich nicht ordentlich bei der Sache bin und dann noch aus medizinischer Sicht verklagt werde. Und natürlich müsste man jetzt schauen, wo wird das denn gemessen und wie kann es überhaupt jemandem nachweisen, dass er jetzt übermüdet war, während er oder sie einen Unfall gebaut hat. Aber ich finde, wenn man das so ein bisschen, mit ein bisschen Fantasie kann man sich daraus spinnen, dass es entweder für uns wahnsinnig gefährlich wird, irgendwann Nachtdienste zu machen und wir dann exorbitant hohe Summen Rechtsschutzversicherungen bezahlen müssen, oder die Nachtdienste, so wie sie sind, nicht mehr existieren dürfen, weil es rechtlich nicht mehr erlaubt ist, weil wir dürfen ja auch nicht irgendwie 10 Bier trinken im Nachtdienst und dann fahren.
DGAI und BDA veröffentlichen diese CIRS-Fälle, also diese
Nahtodereignisse.
Ja, Nahtodereignisse. Diese Critical Incidents Reporting. Und da geht es in dem Fall aus dem Frühjahr 2020 um einen Fall Verkehrsunfälle auf dem Weg nach Hause nach einem Bereitschaftsdienst mit hoher Arbeitsbelastung. Und da sind anscheinend 2 Leute nach so einem 24-Stunden-Dienst nach Hause gefahren und hatten dann Sekundenschlaf. Und ja, letztlich wurde anscheinend wohl keiner schwer verletzt oder irgendwie irgendwas Schlimmeres ist passiert. Aber da ordnet dann quasi eine Rechtsanwältin diese Sache juristisch so ein bisschen ein. Und das unterstreicht absolut das, was Ralf auch gerade gesagt hat, dass es eigentlich nicht tragbar ist, was wir da machen. Also es ist einfach auch persönliche Haftbarkeit gegeben, wenn man sagt, okay, der Arbeitgeber hat das hier schlecht organisiert und wir sind irgendwie überarbeitet und nachts kommen die ganze Zeit Notfälle und irgendwie sind wir zu wenig Leute und so weiter und so fort. Aber sobald man das, also A, man schuldet dem Patienten zu jeder Tages- und Nachtzeit diesen berühmten Facharztstandard, ja. Das heißt, man kann nicht sagen, ja, ich war bei so müde, deswegen hat das nicht so gut geklappt. Das ist schon mal nicht tragbar. Und dann gleichzeitig darf man auch danach zum Beispiel, wenn man dann einen Unfall baut und dann sagt, okay, ich hatte ja auch so einen schlimmen Nachtdienst, das hilft einem vor dem Richter dann nicht letztlich. Also das ist ein ganz interessantes Papier, was man sich mal durchlesen kann, was jetzt diese Haftung sozusagen angeht. Und die haben da auch nette Take-Home-Messages formuliert, also dass zum Beispiel der Krankenhausträger als Arbeitgeber die Dienstpläne so überwachen und einstellen soll, dass das eben nicht passiert und dass diese tariflichen Vorgaben eingehalten werden können. Da sind wir mal ehrlich, das ist oft einfach scheitert das ein bisschen an der Realität. Jetzt nicht, weil der Krankenhausträger so böse ist, aber sondern weil es einfach sich nicht richtig planen lässt teilweise. Und sie müssen, oder man muss als Anästhesist einfach auch, oder auch überhaupt als Arzt, seine fachlichen Fähigkeiten hinterfragen und auch seine Übermüdung soll man erkennen können. Ja, und da gibt es ja auch wieder Studien, dass man eben seine Ermüdung nicht so toll erkennen kann, selbst wenn man total übermüdet ist, man sich total überschätzt. Und um eben eine Gefahr eines Übernahmeverschuldens jetzt rechtlicher Art zu vermeiden. Und gleichzeitig, und das ist auch noch interessant, was auch noch drin steht, ist, dass drängelnde Chirurgen in Klammern, in Anführungszeichen, auch die, die jetzt zum Beispiel auf einer Operation bestehen, im Bereitschaftsdienst des Anästhesisten, der aber sagt, ich bin aber müde, selbst die können zivilrechtlich und strafrechtlich verantwortlich gemacht werden. Also jeder drängelnde Arzt oder Organisator, der diese Verhältnisse kennt, also der weiß, wie es abläuft, der trotzdem darauf besteht, dass man jetzt übermüdet die OP durchführt und dann geht irgendwas schief, der macht sich im Prinzip mit haftbar in irgendeiner Form. Ja, und ich finde, das macht man sich eigentlich wenig klar in so einem Nachtdienst oder in so einem Bereitschaftsdienst, dass man irgendwie schon mit ein bisschen Pech auch da juristische Konsequenzen zu, ja, erwarten hat, in Anführungszeichen.
Das wäre ja eigentlich nur, also Entschuldigung, Ralf, du darfst bitte.
Ja, ich habe mich in dem Fall nochmal erinnert und ich glaube, das wird wahrscheinlich manchen von euch auch schon mal so gegangen sein, also zum Thema, wie man so ist. Ich hatte auch mal eine Stelle, wo ich tatsächlich danach so 20 Minuten Autofahrt hatte und ich bin auf der Autobahn, hatte ich Sekundenschlaf, aber nicht nur einmal. Also und da hat auch Fenster runtermachen gerade so eben nur was geholfen und ich bin auch an der roten Ampel eingeschlafen. Also und das waren halt Nachtschichten auf einer Intensivstation.
Das wäre fast ein gutes Schlusswort, wenn es nicht so negativ wäre. Kriegen wir noch eine kurze Zusammenfassung zusammen? Zusammengefasst? Zusammen eine Zusammenfassung zusammengefasst? Ich würde es so zusammenfassen, was wir in den letzten, ich glaube, das wird eine lange Folge. Die wird bestimmt mindestens anderthalb Stunden lang, wenn nicht sogar zwei. Nachtdienst, Schichtdienst, Schlafentzug ist gefährlich. Das hat gesundheitliche Relevanz, das macht krank, das beeinträchtigt unsere Leistungsfähigkeit. Es gibt ganz individuelle Techniken, wie man damit umgeht. Schlafhygiene ist das Stichwort. Ich will an der Stelle auch nochmal auf die Resilienzfolge so ein bisschen verweisen. Das hatten wir letztes Jahr eine dazu. Jeder muss für sich selber entscheiden, wie man mit Müdigkeit und mit der Belastung im Schichtdienst umgeht und für sich selber ein System entwickeln, wie man das für sich und für seine Patienten möglichst sicher und effektiv gestaltet. Dass man eben gesund bleibt, dass die Patienten sicher bleiben. Es gibt Ansätze, wie man auf organisatorischer Ebene damit vielleicht umgehen kann, mit innovativen Schichtmodellen oder mit in der Medizin innovativen Schichtmodellen, die strategisch-organisatorische Ebene. Das sind aber auch Elemente der eigenen Arbeitsorganisation, wo man seine Pausen setzt, wie man die Arbeitsintensität irgendwie verteilt. Und dann sind es so philosophische Grundlagen oder ja gesellschaftliche Fragen, wie viel Arbeit eigentlich okay ist, wie viel eigentlich zumutbar ist. Habe ich was vergessen?
Ich glaube nicht.
Wollt ihr dem noch was hinzufügen? Ja, wir haben voll viel Forschung gemacht.
Passiert.
Man muss eigentlich sagen, es gibt einen Haufen schlechte Studien zu dem Thema, aber die irgendwie unterm Strich sagen, okay, was muss man machen? Man muss kürzere Schichten machen, man braucht mehr Mitarbeitende, man braucht Führungskräfte, die einem vorleben, dass man auch mal ins Bett gehen kann, ohne ein Schwächling zu sein. Man braucht Pausen, man braucht festgelegte Pausen, man braucht wahrscheinlich auch einen Rückzugsort, wo festgelegt werden kann, dass man sich mal eine Stunde hinlegt. Dann gibt es diese pharmakologischen Sachen, die wir gesagt haben, mit Melatonin und irgendwie das Schlafmittel zum Beispiel nichts bringen und das Koffein nur kurzfristig was bringt. Und dass man auf dem Hauseweg irgendwie Sonnenbrille aufsetzen, mit Schlafmaske, bla bla bla. Also dass man versucht, diese Tag-Nacht-Rhythmus-Lichtgeschichte irgendwie in den Griff zu kriegen.
Schlafhygiene ist das Stichwort, ne?
Schlafhygiene und dann, also das sind quasi die biologischen Faktoren. und das andere waren die organisatorischen Sachen. Und dann gibt es natürlich noch das, was man auf der Präventionsebene machen kann, also sowas wie ja, Headspace oder vielleicht mal irgendwie, also Headspace jetzt, war jetzt ein Überbegriff für
Meditation,
einen Kurs zu machen,
oder Achtsamkeit,
wie
macht
Meditation, Achtsamkeit, wie geht man ansonsten auch ja. seinen Umgang mit Schlaf?
Ja. Da würde ich sagen, ist der Überbegriff Resilienz.
Naja, also das Organisatorische wird nicht umgesetzt und ich glaube, man muss halt selbst für sich darauf achten, dass man das, was man persönlich umsetzen kann, was du jetzt eben alles sagst, Schlafhygiene, Meditation, Resilienz, dass man das für sich persönlich umsetzt, um irgendwie das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, weil den Nachtdiensten an sich kann man eben, weil die organisatorische Ebene noch nicht an dem Punkt ist, dass es optimal ist, muss man für sich persönlich einfach das Bestmögliche rausholen können.
Amen. Dafür, dass wir alle müde sind, haben wir eine ganz schön lange Folge hier gemacht. Das Gähnen kann man hier nur im Videostream sehen, aber nicht in echt. Das kann man zum Glück kaum hören. Wir haben noch so ein paar Themen auf der Agenda dieses Jahr, die ein bisschen abseits der harten medizinischen Fakten sind und eher so dieses weiche, organisatorisch institutionelle Soft-Skill-Level erreichen.
Alternative Fakten.
Genau. Gleich wird unser Twitter-Account gesperrt. Der heißt übrigens
gelöscht.
Gelöscht. @ins_ung. Genau. Wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr das gerne unter diesem Twitter-Kanal loswerden. Wir würden uns freuen, da Leben reinzukriegen. Wir sind momentan ziemlich fies eingebunden in die Versorgung der Covid-Patienten. Wir hoffen, dass die Welle jetzt so langsam mal abflaut, wird allerhöchste Zeit. Auch das hat was mit Resilienz zu tun. Da sind die Speicher der Teams langsam leer und die Stationen einfach zu voll und das Arbeitsaufkommen und die Fallschwere ist einfach zu extrem gerade. Das heißt, ich kann nicht versprechen, dass wir im üblichen Publikationszyklus irgendwie drin bleiben. Wir versuchen das, aber Patientenversorgung geht jetzt halt momentan einfach vor. Müssen gucken, wie wir da weiterkommen. Wir freuen uns trotzdem auf die nächsten Folgen. Ich muss jetzt dringend den Videostream zu Ralf abbrechen, weil er mich zunehmend irritiert. Und wir freuen uns.
Er hat noch eine Hose an.
Er hat.
Glauben wir.
Ja, das wissen wir nicht so genau.
Das wissen wir nicht so genau.
Clemens Hose haben wir schon gesehen. Aber darüber, zum Glück ist es ein Audio-Stream hier. Zum Glück. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen jetzt einen Deckel drauf, bevor das vollends eskaliert. Macht's gut, schlaft gut, gute Nacht. Bis bald, auf Wiedersehen.
Vielleicht, wir müssen Anni noch ein bisschen mehr Redeanteil geben.
Ja, aber das kriegen wir jetzt im Nachhinein, wenn die Folge fertig ist. Nicht mehr.